Ja, ist jetzt wieder eine Woche her, ne? Ich würde mal sagen, es ist Zeit für eine neue Episode aus dem Off mit
René Eschke
und Sean Bu.
Ja, eine Woche ist es her. Die Woche ist
gefühlt, vielleicht ein Monat.
Ja, vielleicht auch mehr, aber darüber soll es heute gar nicht gehen. Worum geht es heute
schon? Ich hab dein Gesicht schon so lange nicht mehr gesehen, René. Das ist eine Lüge.
Das ist eine Lüge, aber in diesem Raum hier.
In diesem Raum nicht.
Und das letzte Mal in diesem Raum.
Das stimmt, danach brauchen wir einen neuen Raum.
Ja, du ziehst um. Nicht weit weg, aber dieser Raum ist dann Geschichte. Also wollen wir ihn heute noch einmal gebührlich feiern mit einem wunderschönen Thema. Das wäre?
Das Thema ist heute IMAX-Kinos. Ihr habt sicherlich davon mitbekommen. Großes Thema im Marketing von The Odyssey, der neue Christopher Nolan-Film, der jetzt auch schon im Kino läuft seit kurzem. Und mittlerweile, oder durch diesen Film, weiß mittlerweile jeder, was ein IMAX-Kino ist. Oder zumindest hat davon gehört.
Aha, denn genau darum soll es heute gehen. Ich bin von dem Marketing erschlagen worden und habe mich die ganze Zeit gefragt, was hat es jetzt damit eigentlich auf sich? Ich weiß, irgendwie großes Bild, Aspect Ratio, das heißt, das Seitenverhältnis ist ein Thema. Es soll ganz episch wirken. Und was genau heißt das? Der Sache wollen wir uns heute mal so ein bisschen nähern, damit, wenn ihr dann alle endlich in die True IMAX Experience gehen könnt von The Odyssey, was das heißt, werden wir ja gleich eruieren, damit ihr genau wisst, warum ihr diese 31 Euro für den Film bezahlt habt.
Also ich habe, stimmt, so viel war das, ja. Ich dachte gerade, es war weniger, aber nee, es ist wirklich erstaunlich viel. Ja, ich glaube auch gerade im Zusammenhang mit dem IMAX-Thema im Marketing ist jetzt eben so, hat jeder jetzt die Konfrontation gehabt mit diesen Formaten, dass irgendwie ein Film in verschiedensten Bildformaten und, wie du sagst, Aspect Ratios vorhanden ist. Und was wählt man da jetzt aus und wo kriegt man das überhaupt und so weiter.
Ja, und da du ja hoffentlich der Experte hier bist und ich der Noob bin und dementsprechend wenig erklären kann, versuche ich jetzt mal die ganz kleinen Basics abzugrasen.
Oh ja,
was es mit,
spannend.
Mit dem Seitenverhältnis des Bilds auf sich hat. So. Jeder hat ja einen Fernseher zu Hause und der hat eine gewisse Breite und der hat eine gewisse Höhe. Und da drauf können jetzt halt verschiedene Inhalte abgespielt werden. Und wenn man jetzt mal ein bisschen zurückgeht in der Zeit, so in die guten alten Röhrenfernseher, wo Mutti immer gesagt hat, nicht zu nah da dran sitzen, sonst gibt's viereckige Augen.
Mhm.
Dafür ist natürlich auch sehr viel Inhalt produziert worden. Wenn dieser Inhalt auf einem heutigen Fernseher läuft, dann fühlt sich das ein bisschen falsch an, weil das ganze Fernsehbild, das wir haben, nicht ganz gefüllt ist.
Du meinst, der Fernseher, den wir haben, ist nicht vom alten Fernsehbild gefüllt?
Genau, vielen Dank. Das ist so die erste Erkenntnis, die man haben muss. Es gibt ein Seitenverhältnis, das heißt ein Verhältnis zwischen der Breite und der Höhe. Und da gibt es verschiedenste Geschmäcker und Phasen in der Geschichte des Film und Fernsehen. Und wo wir gerade sind, was so der Standard ist, den Netflix auch hat, den wir auf unseren Monitoren größtenteils haben, den unsere Fernseher vor allen Dingen aktuell haben, ist 16 zu 9. Das ist das, wo heutzutage eigentlich jeder Fernsehsender drüber ausstrahlt, Serien und gerade Netflix ist sogar so radikal und beschneidet sogar Filme, die eigentlich flacher, das heißt eigentlich ist das ein breiteres Bild, und das beschneiden die sogar, habe ich eben gesehen, eiskalt.
Wow. Ja, du meinst, ein Bild, das breiter als 16 zu 9 ist, wird links und rechts abgeschnitten?
Genau. Anstatt, dass die oben und unten Balken einbauen, damit das Bild reinpasst auf deinen Fernseher, so verlierst du quasi ein bisschen von dem Platz auf deinem Fernseher. Aber natürlich hast du dann dieselbe Erfahrung, wie es nun mal geshootet wurde. Netflix macht das zu großen Teilen nicht.
Das ist ja erstaunlich, das ist ja eine absolute Frechheit.
Ja, und das ist tatsächlich eine gute Überleitung zu dem, was die große Diskussion für mich zumindest in diesem ganzen IMAX-Thema ist. Denn IMAX ist ein Format, das nur in ganz, ganz wenigen Kinos auf der Welt so abgespielt werden kann. Du guckst gerade schon so, habe ich das falsch gesagt?
Nicht direkt, aber IMAX an sich ist ja quasi ein Zertifikat für ein Kino.
Okay.
Was bestimmte Bedingungen erfüllen muss, um sich ein IMAX-Kino, eine IMAX-Kino-Zertifizierung zu bekommen und sich in die Hände zu dürfen. Und dann eben dementsprechend auch diese Partnerschaft zu haben. Oder Franchising, ich weiß nicht genau, wie man das da bezeichnet. Ja. Aber auf jeden Fall gibt es ja nicht nur das ist ja spannend, es gibt ja nicht nur dieses eine IMAX-Format, es gibt ja verschiedene IMAX-Formate an sich,
wodurch
man ja verwirrt wird, du denkst, du gehst, ah cool, hier um die Ecke in Düsseldorf ist ein IMAX-Kino. Geil, da gucke ich mir mal diesen einen oder anderen Film an, der jetzt extra für IMAX gedreht wurde. Und dann kriegst du trotzdem nicht den ganzen, nicht den ganzen Film, sondern nicht das ganze Bild.
Ja.
Weil das ist dann irgendwie, denn da gibt's wieder Unterschiede.
Genau, da reden wir gleich drüber. Mhm. Aber lass uns doch erstmal versuchen einzugehen auf die, ich hab gelesen, das nennt sich True IMAX. Das ist die Erfahrung, so wie sie komplett auch geshootet wurde.
Also
IMAX muss man nämlich mit sehr speziellen und unglaublich teuren, großen, schweren, lauten vor allen Dingen Kameras filmen. Und es wird auf tatsächlich noch einer Filmrolle gefilmt.
Ja, wobei es sogar auch digitale IMAX-Kameras gibt.
Genau, aber das, so wie ich gelesen habe, sind nicht die, die das volle Format bespielen können.
Das kann sein. Also ich weiß es nicht genau. Ich meine, es aber gut, da habe ich jetzt nicht das Aspect Ratio,
das
Blendenverhältnis ist vor Augen. Ich weiß nur, dass die größte digitale IMAX-Kamera 6K halt in die Breite hat. Und weiß aber jetzt gerade nicht, ob das nur 16:9
aber lass uns mal gerade bei dem True IMAX bleiben. Also dann geht es gerade Christopher Nolan, der ein großer Verfechter von diesem Format und dieser Zertifizierung ist, hin und er sagt, nein, The Odyssey schieße ich komplett auf IMAX. Jedes einzelne Bild, was wir da sehen, ist auf diesen teuren, lauten, großen Kameras geshootet. Dabei sind auch einige kaputt gegangen.
Bestimmt. Ich glaube, da müssen wir noch einen ganz kleinen Step zurück machen, weil das ist ja auch in der Hinsicht schon was Besonderes, weil es ist der erste Hollywood-Film, der komplett auf IMAX-Kameras gedreht wurde. Ne?
Stimmt.
Denn wir haben schon seit The Dark Knight von Christopher Nolan Kinofilme, Hollywood-Kinofilme, die mit IMAX-Kameras unter anderem gedreht wurden.
Mhm.
Auch die neuen Dune-Filme sind so gedreht. Und natürlich Nolan macht das seit The Dark Knight immer. Aber dann sind es nur Szenen, teilweise einzelne Shots, die in diesem IMAX-Format gedreht wurden, weil es eben erstmal sehr aufwendig, sehr teuer und sehr einschränkend ist, mit diesen Kameras zu drehen. Und dann sind es vielleicht nur 20% eines Films gewesen. Und der Rest ist ganz klassisch in dem häufigsten Kinoformat 35mm und Cinescope. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, wo du eben ja die Beschreibung gemacht hast, wir haben alle zu Hause den 16:9 Fernseher, oft auch einen 16:9 Bildschirm für einen PC oder Laptop oder MacBook. Bei MacBook natürlich dann 19:10 und sowas, aber meistens halt 16:9 und dann, wenn du einen Film in Cinescope, das ist 2,35:1 oder 2,39:1, dann hast du im 16:9 Bild oben und unten nochmal einen extra schwarzen Balken, wo das Bild halt noch schmaler ist. Das ist aber das klassischste Kinoformat, was wir so haben, was auch häufig immer noch benutzt wird, eigentlich ausschließlich. Genau, und so ist auch The Dark Knight zum Beispiel gedreht. Zu, ich weiß nicht, das ist nur 70-80% und der Rest sind dann IMAX-Shots, wie der ganze Anfang mit dem Joker, wo er die Bank ausraubt, ist komplett IMAX. Oder diese Autoverfolgungsjagd mit Joker, wo er versucht, Two-Face zu catchen, da in Gotham City in The Dark Knight, irgendwo in der Mitte des Films. Das ist auch, glaube ich, fast komplett IMAX, weil das auch so große Bilder in den Straßenschluchten sind, das passt. Aber dann auch immer wieder ganz random einzelne Shots manchmal in so Szenen. Wo es dann hin und her wechselt.
Ja, genau, das ist ganz spannend, dass du das sagst. Das ist mir nämlich vor vielen Jahren irgendwie hier und da mal aufgefallen, wo ich das irgendwie ein bisschen komisch fand, dass in einem laufenden Film, wo man sich halt irgendwie daran gewöhnt hat, okay, so ist das Bild aufgebaut, dass halt auf einmal, boom, viel mehr Bild da war und dann stellenweise halt nur für 3, 4, 5 Sekunden, 10 vielleicht, wie lange auch immer der Shot geht. Aber ja, The Odyssey ist jetzt der allererste Film, der von vorne bis hinten auf IMAX 70mm Film geshootet wurde und jetzt auch in sehr wenigen Kinos auf der Welt auch tatsächlich vollformatig ausgestrahlt wird. Das heißt, die müssen den Film auf eine Filmrolle nochmal printen, nachdem der ganze Schnitt und die Effekte und so weiter alle gemacht sind. Dann werden die für sehr viel Geld um die Welt geschifft. Ein sehr teurer Projektor wird dann mit einem wahrscheinlich auch sehr teuer bezahlten Mitarbeiter mit diesem Film versehen und dann kann man ihn auf der absurd großen Leinwand in dem vollen IMAX-Format schauen. Und dieses Format ist, lass mich jetzt nicht lügen, 1,43:1 müsste das sein.
1,43:1. Ja. Das klingt richtig, oder? Das ist 1,42. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr nah an 4:3.
Genau, richtig. Denn, hatten wir eben gesagt, wenn man sich jetzt eine alte Serie anguckt, Scrubs zum Beispiel, ne? Wenn man die auf dem modernen Fernseher schaut, dann sind eben rechts und links diese Balken.
Es ist, ja, es ist fast, also nur nochmal nur für die Visualität, der alte Röhrenfernseher, also dieses 4:3-Format, das ist quasi fast wie ein Quadrat, nur ein bisschen breiter.
Ja. Und IMAX ist ziemlich nah an diesen 4:3 dran. Es ist noch ein bisschen breiter, aber ja, ziemlich nah da dran. Mhm. Und das soll ein ganz, ganz tolles Bild irgendwie dann ergeben. Die Effekte davon, über die sprechen wir gleich. Ja. Aber erstmal jetzt die Fakten abgeholt. Nur 40 oder 41 Kinos auf der Welt oder so.
41 Kinos auf der Welt haben dieses Full-IMAX-Format in 70 mm, also analog mit den 70 mm Rollen. Es gibt aber noch mehr als diese 41 Kinos weltweit, die auch dieses fast quadratische Format haben, dann aber digital projiziert.
Genau.
Das heißt, es gibt doch mehr Kinos. Also zum Beispiel in Deutschland allein gibt es kein einziges IMAX 70 mm Full IMAX gibt es in Deutschland kein einziges. Es gibt aber zwei Kinos, die das volle Format im richtigen Seitenverhältnis haben, digital. Das ist einmal in Karlsruhe und einmal in Sinsheim.
Okay, das wusste ich nicht.
Das habe ich auch erst durch diese ganze Debatte herausrecherchiert, weil ich sehr überzeugt war, dass es gar keins gibt. Und dann gemerkt habe, wenn du aber das volle Format sehen willst, dann gibt es doch zwei Möglichkeiten.
Pass auf, weil wir dieses Ding nicht jetzt zum 2-Stunden-Pod machen wollen, überspringen wir jetzt mal eiskalt die Diskussion analog versus digital.
Ja, ich glaube, da muss man trotzdem was Spannendes sagen. Also zumindest, es ist jetzt natürlich, ich kann es nicht beurteilen, weil ich es jetzt nicht im direkten Vergleich gesehen habe, aber digital ist limitiert durch eine feste Pixelauflösung, die ich aber jetzt nicht weiß, ob es jetzt nur maximal 4K ist. Oder sogar 6K, das weiß ich nicht. Aber das ist ja trotzdem mehr als. Nicht alle Kinos haben überhaupt 4K, ne? Manche haben auch nur 2K als Projektion. Aber, also generelle normale Kinos. Das ist der eine Punkt. Vielleicht sind 6K, aber du hast eine technische Limitierung an Pixel, die für die meisten trotzdem 100% ausreichen wird. Aber angeblich mit 70 mm hast du eine Bildqualität von der analogen Filmrolle, die halt noch viel höher ist, als was ein digitaler Projektor überhaupt darstellen kann. Okay. Und potenziell hättest du mit 70 mm ein noch viel saubereres, schärferes Bild. Noch was viel natürlich dann auch einfach authentisch ist. Aber da muss man gucken. Vielleicht fällt es 99% der Menschen, selbst im direkten Vergleich, niemals auf. Das wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht. Aber vielleicht wir haben
wissen
jetzt
wir es noch nicht.
Noch nicht, denn wir haben ja 31 Euro pro Karte bezahlt, um in Brüssel in absehbarer Zeit tatsächlich eine analoge 70 mm Full IMAX Version zu sehen. Ich bin sehr neugierig, aber jetzt gar nicht, weil ich irgendwie super gehypt bin, sondern einfach, um es einmal gemacht zu haben. So.
Ja. Es ist ein Erlebnis, es ist ein Event. Und das ist eigentlich das Spannende, dass Christopher Nolan es schafft, Kino wieder zu einem Event zu machen, wieder einmal zu einem Event zu machen, dass man wirklich denkt, ey, ich will jetzt auch wirklich, ich warte nicht auf Streaming, ich will dieses Ding und wo kann ich es gucken und wo kann ich dafür hinfahren, wo muss ich hinfahren, lohnt sich das uns jetzt nicht, komm, ich nehme diese 2-3 Stunden in Kauf. Finde ich, also unabhängig jetzt, wie der Film ist oder nicht, man kann sagen, der ist sehr erfolgreich und Rezeption ist sehr positiv. Also das ist auch schon mal geil. Ich habe ihn sogar schon gesehen und natürlich kann mich dem auch anschließen. Aber nur im normalen Kino. Aber ich finde es einfach sehr geil, was er doch immer wieder schafft auszulösen. So einer von diesen wenigen Regisseuren, die das schaffen. Das ist gut fürs Kino.
Ja, dem Kino geht es ja vermehrt nicht gut, spätestens seit Corona, obwohl man meinte, das hat sich ein bisschen erholt. Nee, also es geht stetig zurück. Die Heimkinos werden immer besser. Leute werden immer sesshafter und sagen, nö, ich kann Pause machen, einfach aufs Klo gehen. Das ist eine viel bessere Experience, einfach in Jogginghose. Aber ja, darum ist ganz schön, wenn so jemand wie Christopher Nolan dann mit einem richtigen Spektakel und dem entsprechenden Bild auch Leute wieder zurück ins Kino zieht. Die Frage, die ich jetzt habe, der noch nie irgendwie bewusst IMAX gesehen hat. Ich finde halt einfach ein bisschen ironisch und ich mache jetzt hier mal bewusst den Teufelsadvokat.
Ja.
Ich bin nicht so skeptisch der Technologie gegenüber, aber dennoch spiele ich jetzt mal diesen Part. Also Scrubs und so weiter hat angefangen halt mit 4:3 auf einem Röhrenfernseher.
Ja.
Dann irgendwann haben wir die Breitbildfernseher gekriegt mit 16:9, das heißt die wir jetzt haben. Und Das Kino ist gefühlt immer flacher geworden. Es gibt nämlich zu dem Cinescope, was du eben erwähnt hast, was 2,35
oder 2,39
oder 2,39 zu 1 ist, gibt es tatsächlich auch 2,95 zu 1, was noch flacher und breiter ist. Das heißt,
ja,
es ist
völlig absurd.
So eine Spaghetti-Nudel ist das schon. Und man hat mal irgendwie eine Weile gesagt, auch damals, als wir so beim Zocken so Clan-Videos und so gemacht haben, man war richtig cool, wenn man die Balken oben und unten eingeführt hat, weil das dann auf einmal sehr cinematografisch aussah, sah aus wie Kino. Das heißt, es wurde immer flacher, 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 weiter, weiter, weiter. Und jetzt gehen wir irgendwie zurück. Viele Filme sind ja jetzt wieder in 16:9, auch auf dem Fernseher zu sehen.
Ja.
Und jetzt kommt IMAX wieder um die Ecke und wir nähern uns jetzt wieder zurück dem 4:3 an. Und auf einmal ist das der geilste Scheiß, was halt Filme schon vor 70 Jahren auch im Kino dann gemacht haben. Also wo ist jetzt der tatsächliche Unterschied? Was macht das jetzt wiederum geiler als das 4:3 in Anführungsstrichen von vor x Jahren
in Kinos? Natürlich, das erste ist einfach die Bildqualität, ne? Also, das sind ja ganz andere Kameras, das ist ja ein ganz anderes Verhältnis von Tiefe und Detailtiefe und Detailreichtum. Aber
es geht um die
aber natürlich das subjektive Empfinden eines Formats. Das ist ja das Interessante, ne? Weil natürlich war ich auch jemand, ich meine, auf dem 4:3-Fernseher haben wir auch Filme in 16:9 oder Cinescope sogar geguckt. Dann war halt oben und unten ein fetter schwarzer Streifen. Das war auch nicht ungewöhnlich für Deutschland. In Amerika zum Beispiel haben sie das immer angepasst, weil Amerika ja mit NTSC ein weitaus schlechteres Bildformat hatte als das europäische mit PAL damals. Aber
was heißt angepasst?
Angepasst heißt dann, in Amerika haben die das bei Filmen oft gemacht, die eben ein Kinofilm, Indiana Jones, Star Wars, sonst was, mit einem Breitbild, mit einem Cinescope-Breitbild. Mhm. Und dann haben die das reingezoomt. So dass quasi, so was du eben mit Netflix beschrieben hast, links und rechts wird ganz viel abgeschnitten. Und du hast halt diesen 4:3-Röhren-TV, der bei den meisten Menschen auch eher klein zu Hause war. Der hat dann, dann aber immerhin von oben bis unten, von links bis rechts, das Bild komplett ausgefüllt. Mhm. Aber es fehlt hier fast 40% Bild links und rechts.
Genau, jetzt kann man sich halt streiten und sagen, naja, aber ist das denn so wichtig? Oder da passiert ja nichts groß, das ist ja nur Ambiente oder so. Und jetzt geht halt eine starke Diskussion los, ne? Also, was ja auch ganz oft auch gemimt wird, gerade im Internet, ist, naja, mit welcher Art und Weise, und das ist ja gar nicht nur das Format, hat denn der Filmemacher intendiert, dass ich es gucke? Und wo man sich, glaube ich, einig sein kann, ist, wenn du ein 16:9 Bild auf einem 4:3 Bildschirm links und rechts abschnibbelst, das macht was mit der Bildkomposition.
Ja, genau.
Es ändert auf jeden Fall einfach etwas.
Ja, genau. Film ist ja jeder Shot ist ja im besten Fall eine Komposition, eine ganz durchdachte Auswahl von Bildinhalten, die du zeigst oder eben nicht zeigst in dem jeweiligen Shot. Und ich weiß noch, es geht natürlich viel verloren. Also wenn dann ein Film mit der Intention, ein Cinescope zu filmen, so von einem guten Regisseur und Kameramann und Team da gedreht wird, dann hat alles eine Bedeutung. Gerade bei so großen Regisseuren wie Spielberg oder sonst wer, da willst du alles haben. Und wenn du das wegschneidest, dann fehlt Information. Ich weiß noch damals im Religionsunterricht, da wurden ja auch öfter mal, oder generell in der Schule wurden ja öfter mal auch mal so Filme oder Filmausschnitte sich angeguckt. Bei VHS auf dem Röhren-TV. Und dann hatte der Religionslehrer irgendwie eine, ich glaube aus England oder aus Amerika, so ein Jesus-Film, Jesus Christ Superstar, so Musical-Version von dem. Und dann hat jemand gefragt, weil dann hatte man, das war die Szene, wo er dann gekreuzigt ist, und das ist ja dieses Bild, was man kennt, wo er und links und rechts neben ihm zwei Verbrecher sind, die auch gekreuzigt werden. Das sind drei Leute. Und dann hat man aber in diesem Videokassette nur zwei Leute gesehen. Also Jesus und dann neben ihm eine Person.
Ach, krass.
Und da wurde einfach die Frage gestellt von jemandem aus der Klasse oder aus dem Kurs, wer ist denn diese andere Person neben Jesus da? Und dann wurde da spekuliert, was das alles bedeuten könnte, dass da zwei Personen anstatt nur ein Jesus ist. Und dann meinte ich irgendwann, ich glaube eher, dass das halt ein Pan-and-Scan-System ist, dass wir hier eigentlich einen normalen Breitbildfilm haben, wo man drei Leute gesehen hat, wie in jeder anderen Jesus-Verfilmung, aber durch dieses Ranzoomen eine Person rausgeschnitten wurde. Und ich weiß nicht, ob die Leute das dann begriffen haben, aber das habe ich einfach erzählt und erklärt, und das war bestimmt so. Und deswegen, ja genau, Intention, das war nicht intendiert. Da wurde dann hinter dem Rücken eines Regisseurs wahrscheinlich der Film angepasst und es wurde rausgeschnitten. Oder anderes Beispiel, ja, in Englisch haben wir dann auch immer so komisch amerikanische VHS-Kassetten gehabt, zum Beispiel der Film mit Dustin Hoffman, die Reifeprüfung. Ja, der heißt auf Englisch The Graduate. Kennst du vielleicht nicht.
Nee, sagt mir nichts.
60er-Klassiker, so ein bisschen Coming of Age und so ein bisschen provokant für die Zeit. Anyway, letzter Shot des Films. Er und seine Geliebte, die er von einer Hochzeit mit einem anderen gerade quasi gerettet hat, sitzen in einem Bus hinten in der Rückbank. Und die haben diesen Triumphmoment, aber irgendwie endet das Ganze so, dass sie sich gar nichts zu sagen haben. Und vielleicht ging es gar nicht darum, dass sie ineinander verliebt sind, sondern dass sie einfach nur rebelliert haben gegen das, was die Eltern und die Gesellschaft und die etc. waren. Wir sitzen nebeneinander und in dem richtigen Film mit dem richtigen Bildformat ist das ein Shot, so ein One-Take. Ganz, ganz langer One-Take. Links ist er, rechts ist sie oder umgekehrt. Und die acten, haben ihre Sachen, ihre Momente und driften immer mehr von ihren Blicken voneinander ab. Aber diese VHS-Version, die wir dann geguckt haben im Unterricht, war halt reingezoomt, damit es in 4:3 reinpasst. Und dann haben halt die beiden nicht ins Bild gepasst. Also schneidet diese Version immer hin und her zwischen denen. Verliert dann aber immer dementsprechend das Acting der anderen Person, die jetzt gerade nicht im Bild ist.
Ah.
Gewählt, vielleicht zusammen mit dem Regisseur entstanden, vielleicht aber wahrscheinlich ohne den Regisseur entstanden. Es macht was kaputt.
Das ist spannend, dass du das sagst, denn ich bin natürlich vollkommen deiner Meinung, spiele aber weiterhin jetzt den Teufelsadvokat. Ja. Es ist halt ein Kompromiss, den man sich aussuchen muss. Und es gibt halt auch Situationen, wo jetzt vielleicht böse Zungen behaupten würden, ja, aber es geht ja jetzt auch nur darum, dass ich mich so ein bisschen berieseln lasse. Und da tut das einfach zu sehr weh, wenn oben, unten diese schwarzen Balken sind. Oder links, rechts diese schwarzen Balken. Ich also nicht das volle Potenzial meines Bildschirms ausnutze.
Und du meinst jetzt zu Hause oder im Kino?
Nee, ich will ja gerade auf eine andere Situation hinaus, wo man vielleicht sogar sagen könnte, ja, kann man hier vertreten? Ja, wir als Filmliebhaber jetzt wahrscheinlich nicht. Und zwar im Flugzeug, da wird es vielen schon mal aufgefallen sein. Das sind nämlich in der Regel 16:9 Bildschirme, die ihr da auf dem Langstreckenflug vor euren Nasen habt. Und da ist auch in der Regel immer so eine Warnung vorher oder eine kleine Notiz, ey, dieser Film wurde angepasst, um auf diesem Bildschirm hier besser zu passen. Und da fällt es mir tatsächlich jedes Mal negativ auf.
Ja.
Weil da reingezoomt heißt, ey, wir wollen keine schwarzen Balken irgendwo, heißt, du verlierst was. Und ich persönlich finde es dann da doof und nehme mir extra deswegen keine Filme, die ich richtig genießen möchte.
Vom Bild, von der Opulenz, ja, von
der generell ein Film, der mich so richtig, richtig interessiert, den kann ich mir dann im Kino nicht angucken, weil man ja eigentlich den Look, genau, im Flugzeug, Entschuldigung, weil man ja den Luxus manchmal hat, oh krass, da sind Filme, die sogar gerade im Kino sind, die kommen ja ein bisschen früher auch ins Flugzeug, aber nee, das will ich dann irgendwie nicht machen, weil ich mir das Bild dann nicht versemmeln möchte.
Ist auch geil. Der Film kommt früher ins Flugzeug.
Ja, der kommt früher ins Flugzeug.
Ja, kann ich genau verstehen. Also es gibt auch dieses Ding, das ist so ein bisschen kürzlicher und bekannter in die andere Richtung, wo dann eben 4:3 auch versucht wird, drauf zu zoomen. Das ist ja dann das andere Ding, ne? Serien wie Scrubs oder eben Simpsons, die dann reingezoomt werden, damit die 16:9 das Bild komplett füllen. Und mit Zuschauer, die jetzt vielleicht so sehr gewöhnt sind, dass ihr Bild einfach immer voll ist, auf ihrem Fernseher zu Hause, nicht verwirrt zu denken, hey, was ist denn jetzt hier falsch eingestellt? Warum ist diese Zeichentrickserie, hat die links und rechts falsche Balken? Und dann hat so Simpsons, und dann gibt's so einen berühmten Screenshot, wo dann quasi oben etwas passiert, was der Joke ist. Aber durch das Ranzoom ist der Joke komplett weg.
Perfekte Überleitung. Denn wir haben jetzt schon gesagt, ey, es gibt halt Fälle, wo aus welchen Gründen auch immer sich dazu entschieden wird, in irgendeiner Weise rein zu zoomen und was abzuschneiden. Und da ist jetzt meine Frage, du hast eben so kurz angedeutet, vielleicht ist ja das, was du da erwähnt hattest mit dem Hin- und Herschneiden, vielleicht war ja der Regisseur involviert, vielleicht auch nicht.
Also wenn man es nachträglich anpasst.
Genau, die Frage, die ich jetzt habe, ist, wie häufig ist es bei diesen rein Zoom-Geschichten, wo man keine Balken haben möchte, der Fall, dass man stumpf, zentriert, rein zoomt, links und rechts das Gleiche abschneidet, und das für den ganzen Film so lässt? Oder gibt es auch Fälle, oder hoffentlich ist es sogar eher die Norm, wo sich Mühe gegeben wird, dass man zumindest versucht, die Intention des jeweiligen Shots beizubehalten? Ein Beispiel nenne ich mal. Ich habe jetzt natürlich keinen Film, den ich nennen kann, aber sagen wir mal, jemand möchte sehr viel Spannung im Bild erzeugen und hat ein sehr drastisches Framing, wo der Protagonist super stark ans eine Ende des Bildes gedrängt ist.
Ja.
Sodass da schon so ein bisschen was angeschnitten ist. Wenn man das jetzt stumpf in der Mitte beschneiden und reinzoomen würde, dann wäre auf einmal der Schnitt quasi im Auge, sage ich mal.
Ja.
Und das Bild wäre komplett hinüber. Gibt es Fälle oder ist es hoffentlich die Norm, dass dann hingegangen wird, okay, bei dem Shot schieben wir das ganze Bild nach rechts, sodass wir die Intention beibehalten, dass er ganz weit außen ist. Und im nächsten Shot machen wir es dann wieder so, wie es da passt. Oder macht man es stumpf?
Das ist die Frage. Also ich weiß nicht, wie es jetzt, zum Beispiel, du hast eben das Netflix-Beispiel erwähnt. Ich glaube, Simpsons ist dann auf Disney+. Das wirkt für mich so, bei Simpsons zumindest, dass sie einfach stumpf reingezoomt haben.
Ja, ja. Klar, wenn ist ja der Beweis, wenn du sagst, der Gag ist flöten gegangen. Ja.
Ich meine, du hast ja auch wie viele hunderte Folgen, vielleicht sind es schon 1000 Simpsons-Folgen mittlerweile. Wie viele Mitarbeiter brauchst du, um das alles zu prüfen? Aber ich weiß ganz genau, was das früher in Amerika bei den alten, also bei alten VHS-Veröffentlichungen oder TV-Veröffentlichungen von Kinofilmen ganz auf jeden Fall bewusst gemacht wurde. Ja, mit oder ohne.
Also wirklich Shot
genau,
für Shot.
Genau, da gab es das Ganze. Und deswegen, dieser Hin- und Herschnitt bei diesem, die Reifeprüfung.
Ja, ja. Ne?
Oder auch, also, du hattest auch, dieses System hieß Pan and Scan. Mhm. Wenn du das liest, dann habe ich immer den Horror bekommen. Weil ich wollte, nein, ich will das Originalbild haben. Ich will das, was gefilmt wurde.
Aber ganz ehrlich, auf der einen Seite, klar will man das Originalbild, aber da wurde sich ja offensichtlich wenigstens versucht,
Bilder zu geben. Ja, aber selbst das ist ja dann irgendwie so ein Kompromiss. Aber das Ding ist, das Wort Pan ist ja Pan, Schwenk,
ja, genau,
ne,
ja.
Bewegung. Und das heißt, die haben dementsprechend damit auch gemeint, dass sie, ja, sagen wir, das Bild ist so geframed, der Main Character ist relativ weit rechts im Bild und guckt in die Mitte des Bildes, wie es auch öfter mal geframed ist. Und der Rest des Bildes ist eher ein bisschen leer.
Ja.
Und dann schieben die das Bild natürlich an der Stelle im Vorfeld so, dass, dass dann eben das Gesicht aber
wieder voll
gut
zu sehen
zu sehen ist. Oder manchmal haben die sogar wirklich animiert. Also, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben früher, aber halt wirklich so, das Bild ist eigentlich ein Standbild zum Beispiel, auf dem Stativ, krass, okay. Ne, mit ein paar Informationen, zwei Gesichtern zum Beispiel, und dann ist man erst auf dem einen Bild und dann schiebt die Kamera das Bild so rüber auf das andere Gesicht, damit, und ich glaube, dass da schon fast eine gewisse auch künstlerische Kreativität hintersteckt von den Leuten, die das bearbeitet haben.
Ja, ja.
Die dann irgendwie selbst so ein bisschen dieses Gefühl haben, ah, guck mal, ich mach diesen Film jetzt, an der Stelle muss ich jetzt aber rüberschwenken, wenn man das checkt, dann gehen wir wieder zurück.
Aber pass auf, ja, da haben sich Leute dann Mühe gegeben und es wird höchstwahrscheinlich besser sein als ein stumpfes Reinzoomen für alles. Aber dann trotzdem, es bleibt halt eine Interpretation von dem jeweiligen Mitarbeiter. So, das heißt, ich würde es jetzt mal vergleichen mit Sprachsynchronisierung. So, das ist eine Interpretation von einem anderen Regisseur und einem Voice-Actor.
Ja, stimmt.
Und es geht für mich zumindest immer ein bisschen was flöten, weil das nicht das ist, was die Hauptcrew, sag ich mal, halt vorhatte. Aber gut.
Ja, willst du mal ein spannendes Beispiel hören, wie man einer 4:3-Serie auch handhaben kann?
Jetzt kommen wir nicht mit einfach nur gestretched, sodass...
Naja, das ist natürlich absolute Grau. Okay, das gab es natürlich auch phasenweise, ne? In der Übergangszeit von 4:3 zu 16:9 Fernsehen. Nee, es gibt manchmal so ganz seltene Wunder.
Oh Gott.
Okay. Entscheidungen, die getroffen wurden, die ganz, ganz weit vorausschauend waren. Ich bin ja ein riesen, riesen Fan früher gewesen von der Serie Akte X. Mit Mulder und Scully, die unheimlichen Fälle des FBIs, eine Mystery-Serie. Mit einem sehr hohen Production-Value. Und die ersten, ich weiß nicht, lass mich nicht lügen, 3 Staffeln und vielleicht sind sogar 4 gewesen, waren halt immer noch damals in dem Fernsehformat von 4:3 gedreht worden. Und erst ab einer gewissen Staffel, vielleicht 4 oder 5, sind sie dann auf 16:9 umgestiegen. Glaube ich auch sehr, aber auch da schon relativ früh.
Doch schon
früh,
so früh,
schon sehr
sagen.
Früh, weil es eine 90er-Jahre-Serie ist.
Ja.
Die sind schon sehr früh umgestiegen. Und dann?
Also ganz kurz, nur zum Vergleich, ne? Scrubs hat 2003, glaube ich, gestartet, waren 4:3 und hat bis Staffel 7 oder so. Das heißt, Ende der 2000er sind die umgeswitcht auf 16:9. Krass, das weiß ich so genau, weil ich gerade noch mal Scrubs neu schaue. Ist ein guter 20 Minuten zum Essen und so.
Ja.
Und ich bin in Staffel 5, die ist noch 4:3.
Ja, crazy. Ja, Akte X war da in vielen Sachen seiner Zeit voraus, vor allem Production Value, weil hast du dich jemals gesehen, Akte X?
Nie richtig, richtig. Die Jungs in der Schule haben immer drüber gequatscht. Ich habe hier und da eine Folge gesehen, aber ich glaube, es hat mich zu sehr gegruselt.
Es war auch teilweise sehr, sehr gruselig. Und das fand ich auch so geil. Aber das Ding ist, was ich auch geil fand in der Serie war, die war extrem filmisch. In ihrer Inszenierung, in den Effekten, in den Kulissen, in den Settings, die Atmosphäre, der Horror, Science Fiction. Also es war schon sehr, sehr filmisch. Und folgendes. Also irgendwann, auch schon wieder Jahre her, kam dann zum ersten Mal eine Blu-ray-Version der Filme raus.
Also jetzt relativ junge Zeit.
Also noch einigermaßen jünger, aber Blu-ray ist ja auch schon wieder was älter, also vor 10, 15 Jahren.
Okay,
also ne, in der Zeit, wo Blu-ray dann einfach ein großes Ding war und dann wurden viele Sachen restauriert. Und das Tolle ist ja, diese viele, viele Serien aus den 90ern, auch wenn sie in 4:3 gedreht wurden, sind ja auf analogen Film gedreht worden. Das heißt, du kannst sie in einer unglaublich hohen Qualität bis zu 4K wie einen alten Kinofilm eben restaurieren und hast eine im besten Fall, also theoretisch eine unglaublich hohe Bildqualität.
Ja, was wir jetzt auch ein paar Sachen gesehen haben.
Genau.
Pulp Fiction, so denke
ich. Genau. Aber das sind sogar Kinofilme. Ich meine sogar bei TV-Produktionen.
Krass, okay.
Die wurden ganz viel, gerade noch Ende Anfang 90er, auf Film gedreht. Aber in 4:3. Aber Akte X, der Kameramann hat damals von der ersten Staffel an, der DOP, hat drauf auf eine Sache bestanden, die ungewöhnlich war. Er hat gesagt, wir drehen, I'm framing for 4:3, but I'm protecting it for 16:9. Und das heißt, alles Wichtige ist in 4:3, aber die Bilder sind trotzdem alle so gefilmt in 16:9, dass da auch keine Stative drinstehen oder Lampen und solche Sachen oder Mikrofone, was ja oft gemacht wird, weil man weiß, man wird am Ende nur 4:3 benutzen.
Okay.
Dann nutzt man den Space für all den anderen Kram, da ist ein Crewmitglied, der da so steht. Aber das ist alles protected, also alles frei, aber auch bildsprachlich funktioniert es in 16:9. Der hat doppelt gedacht. Mhm. Wichtiger war 4:3 fürs Fernsehen. Aber würde man es in 16:9 gucken, hat er wahrscheinlich immer im Hinterkopf gedacht, dann wäre es richtig nice jetzt, das Bild. Ja, und dann sind die alle auf Blu-ray in 16:9 rausgekommen. Plötzlich jumpt dieses 4:3 Fernsehgefühl von Akte X und ist von der ersten Folge an einfach noch mal deutlich cinematischer geworden.
Okay, krass. Also um zusammenzufassen, wir reden die ganze Zeit davon, dass wenn dieses Problem besteht, ein Medium oder ein Format der Bildschirm möchte X haben, aber das Quellformat hat Y, dann wurde immer reingezoomt.
Nicht unbedingt.
Nein, aber bei dem, was wir gerade
gesagt haben. Davor
wurde reingezoomt, aber hier hat man jetzt quasi vorgedacht und hat sich darauf vorbereitet, rauszuzoomen. Das quasi. Heißt, du hast nichts verloren beim Übergang, sondern du hast was Neues hinzugefügt.
Ja, genau. Das ist quasi so, als würdest du so ein Foto nehmen und dann mit KI sagen, links und rechts gibt mir mehr Bild. Und dann ist es plötzlich da. Aber es wurde halt so gefilmt. Und das ich habe mir das dann teilweise gewünscht für andere Serien oder Filme. Also Filme nicht, die waren immer 16:9 oder 16:9, aber ne, da war jemand so smart und ich weiß gar nicht, ob er gedachte, irgendwann wird das auch mal sein, dass Fernsehen 16:9 ist oder ob der einfach dachte, ich weiß nicht, was er dachte, aber er hat einfach und er hat smart gedacht, hatte eine Vision und hat sich einfach durchgesetzt, weil ja jeder sagen würde, nee, warum denn, das brauchen wir doch alles gar nicht, das ist doch nur Kosten.
Pass auf, mit Pech springen wir jetzt zu viel hin und her, aber das, was du gerade gedroppt hast, ist der perfekte Übergang zu einer Frage, die ich bei diesem ganzen IMAX-Thema und die Odyssey jetzt habe. Und zwar, weil es ja so wenig Kinos gibt, die dieses vollformatige IMAX-Bild zeigen können. Und leider können wir euch jetzt hier in einem Audioformat keine Beispielbilder zeigen, aber ich habe mir mal so ein paar Sachen rangeguckt, wo gezeigt wurde, ey, hier ist das IMAX-Bild, hier ist ein Stillframe aus dem IMAX-Bild. Und dann sind da mal so Linien reingemacht worden, wie es in normalen Cinemas aussehen würde. Und es geht echt erstaunlich viel flöten. Ich habe ein Bild im Kopf, wo in The Dark Knight Batman irgendwo drauf landet. Und das war, glaube ich, in dem, wie heißt das Ding?
Parkhaus?
In dem Parkhaus. Und ich kannte diesen vollen Shot halt noch nie. Ich habe halt das Bild erkannt, das ist ein ikonisches Bild. Und ja, da ist halt Batmans Kostüm so leicht angeschnitten und so. Und dann sehe ich dieses IMAX-Bild da. Das sieht so brachial und episch aus, weil ein so ein schwarzer Klecks in diesem dann doch recht hellen Parkhaus noch komplett umrundet von diesem hellen war. Und das sah halt aus wie ein Comic-Panel.
Ah, ja.
Das war so viel stärker. Und jetzt, worauf ich hinaus will. Jetzt musste der Cinematograph von The Odyssey hingehen. Mhm. Und natürlich wusste er, ey, das IMAX-Ding wird ein großer Marketingfaktor sein. Das heißt, der Film muss natürlich auf IMAX richtig hart ballern.
Ja, beziehungsweise dafür wurde es einfach gedacht.
Darauf will ich gerade hinaus. Ja. Es musste erstmal auf IMAX richtig hart ballern. Aber gleichzeitig kannst du ja auch nicht hingehen und diese anderen Formate und es wird ja sogar in Filmen, in Kinos dann stattfinden auf wirklich CineScope, wo wir dieses 2,35:1
haben. Ja, so habe ich
ihn gesehen. Was wirklich richtig viel ist.
Ja.
Und ich würde so gerne in seinen Kopf reingucken oder ich weiß nicht, ob Interviews existieren, die du kennst, aber das heißt, er musste ja im Grunde das machen, was der Cinematograph von Akte X da gemacht hat. Nur halt, wissentlich, dass es nicht irgendwann hinzukommt, sondern er weiß jetzt, okay, es gibt ein paar Leute, die sehen das dicke IMAX-Ding, aber ich muss halt auch framen für mit Pech sogar Cinescope. Ich muss das,
ja,
ich
nicht
muss
nur für Pech, auch für Cinescope, weil das ist das häufigste Format,
genau, im Kino. Genau, das heißt, er musste dafür sorgen, dass es da auch funktioniert. Und das ist nach den Beispielen, die ich gesehen habe, so ein krasser Unterschied, da geht so viel flöten, dass ich jetzt mal wieder als Teufelsadvokat hingehe und sage, ist das überhaupt möglich? Ist das nicht inhärent ein Kompromiss, sodass mit Pech sowohl das Cinescope-Bild als auch das IMAX-Bild ultimativ darunter leiden?
Ja, das ist einfach eine sehr, sehr gute Frage. Also ich hatte letztens auch eine Diskussion mit einem Kumpel, der auch Filmemacher ist, Regisseur, und der meinte, für ihn ist das die absolute Horrorvorstellung.
Ja, genau.
Und ich verstehe es auch, weil ich bin ja selber auch jemand, der sehr perfektionistisch mit dem Bild ist. Da muss ja auch alles stimmen. Da muss der Bildausschnitt, die Größe, die Tiefe, die Brennweite und was im Bild zu sehen ist, und angeschnitten ist oder nicht zu sehen ist, halt alles ist ja, das hat ja alles seinen Sinn.
Ja.
Und wenn du jetzt plötzlich so viele, das Ding ist ja, wir sprechen die ganze Zeit von 2 Formaten, 4:3 und Cinescope, aber selbst da ist es ja noch nicht mal die ganze Weit, weil mindestens 3 Formate sind jetzt sehr präsent.
Ja.
Nämlich noch ein Zwischenformat davon, was eher 16:9 ist.
Ja.
Das heißt, für diese drei, für 3 verschiedene Seitenverhältnisse muss gedacht werden.
Ja.
Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Ja, okay, danke.
Ich weiß es nicht. Also ich meine, man könnte sagen, man macht sich dann Linien auf den Bildschirm oder ein Raster rein. Ich weiß nicht, wie digital das da bei Nolan funktioniert. und dann hat man zumindest so eine Art Sicherheitsbereich. Ich meine, vielleicht kennst du das noch.
Das berühmte Fleisch, das man lassen
genau, soll. Also gerade fürs Fernsehen. Das war ja früher auch wieder so, ne, aus der alten Zeit. Röhrenfernseher, das war ja auch so ein Ding, dass du nicht wie jetzt Pixel auf Pixel genau ein Bild produzierst, was genauso beim Zuschauer ankommt zu Hause. Sondern damals war es so, dass der 4:3-Fernseher oft sehr viel vom Rand schlucken konnte. Das heißt, du hattest einen Sicherheitsrahmen. Du hast quasi, du musstest, wenn du fürs Fernsehen gedreht hast, immer wissen, weiß nicht, so und so viel Prozent des Bildes, da darf nichts Wichtiges passieren, da darf kein Sendelogo rein, keine Untertitel, aber auch, wenn du was filmst, keine Bildinformationen, die wichtig sind, weil es könnte sein, dass bei der einen Familie zu Hause das abgeschnitten wird und die andere Familie hat aber einen besseren Fernseher, da ist das aber drin. Und diesen Sicherheitsrahmen, selbst bei Premiere damals, hatte das immer so fast, ich weiß nicht, ob es immer schon drin war, aber du konntest das mit so einem Klick anmachen, die Sicherheitsdinger von diesem TV-Format, und hast du diese Linien. Und man hat das in den ganz, ganz, ganz strengen Bereich, in den lockeren Bereich und auch hier ist ganz, ganz sicher.
Aber pass auf, wenn das so gemacht wurde bei dem Film, dann unterstreicht das ja meine Angst, dass es ein Kompromiss ist. Denn wenn du dir diese Safe Areas freilässt, das ist ja fast schon so wie ein, ist ja egal, was da drin passiert.
Ja, also das ist das Ding. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Das Ding ist, ich glaube, dass es gibt natürlich auch verschiedene Arten von Filmen und Bildern. Ein Beispiel. Warum ich glaube, es bei Odyssey ganz gut funktioniert, zum Beispiel ist jetzt, dass Christopher Nolan, ich habe den Film ja schon gesehen, relativ nah bei den Schauspielern bleibt. Der Film ist nicht so gigantisch und episch wie Herr der Ringe oder Gladiator oder sogar Dune.
Also du meinst buchstäblich, die Kamera ist eng an den...
Die Kamera ist nah an den Gesichtern.
Okay.
Und das ist so das Main Thing von dem Film. Und es ist, der ganze Film ist ein bisschen, ja, ich würde schon fast sagen, von der Inszenierung sehr Understatement-mäßig. Er zeigt keine großen Armeen und solche Sachen, keine großen Städte und sowas. Man ist immer sehr nah dran, alles ist sehr geerdet und so. Sehr, sehr, sehr beengend fast schon. Und ich glaube, in dem Zusammenhang, sagen wir, du hast jetzt ein Gesicht von einem Schauspieler, sagen wir in dem Fall Matt Damon, und das klassische Framing von Hollywood ist bei Cinescope und Close-Ups, dass du quasi die Stirn zur Hälfte abschneidest oben und das Kinn gerade noch so drin ist. Am besten hat das noch ein bisschen Luft unten, manchmal ist das Kinn aber auch schon fast abgeschnitten. Das ist so nah dran, dass du jede Regung des Gesichts sehen kannst. Das ist ganz normal. Dann hast du natürlich trotzdem die Totalen dazwischen, die Halbtotalen, die Halbnahen, für die Abwechslung und für die, was auch immer du da für eine Epik verkaufen willst, je nach Film. Und das heißt, das ist so, ist es geframed im Cinescope. So habe ich den Film jetzt die
Odyssey gesehen. Kurz zur Erinnerung, Cinescope ist dieses doch etwas breitere 2,35 oder 3:9:1.
Genau, das häufigste Kinoformat.
Ja, ja.
Ultra Breitbild, keine Ahnung. Super Breitbild, wie auch immer. Auf jeden Fall, genau. Aber so war der Film dann auch die meiste Zeit einfach geframed und dachte, ja, so ist halt Kino, so ist halt Hollywood, so ist man, klebt man an den Gesichtern dran, wenn es um viel Emotionen und Acting geht. Das heißt, das IMAX-Format, das jetzt größer ist, sagen wir mal in 2 Stufen, etwas größer und ganz deutlich größer, gibt dann einfach noch mehr Stirn und noch mehr Hals. Das heißt, da verlierst du jetzt nicht, oder du gewinnst trotzdem noch ein bisschen was dazu und das ist vielleicht auch einfach angenehmer, dieses Bild, und vielleicht ist die Komposition sogar noch schöner, wie du es mit dem guten Dark Knight-Beispiel gebracht hast. Aber es ist nicht so, dass was Krasses unbedingt fehlt. Ich muss ganz kurz ein Gegenbeispiel halten, weil Dune 1 und 2 und 3 jetzt auch wurden auch mit IMAX-Kameras teilweise gedreht. Ich habe die Filme nie im... Ah, das stimmt nicht. Ich habe den zweiten im IMAX gesehen, aber nur im halben IMAX. Anyway, Online-Bildvergleiche gibt es natürlich auch von diesen Dune-Szenen. Und bei Dune hast du halt Bilder, die sind teilweise sehr voll. Da sind riesen Armeen und da fliegen manchmal Raumschiffe oder irgendwelche schwebenden Dinger rum und sonst was. Und es gab dann schon bei Dune Shots, wo du Wüstenlandschaft, Gebäude, Fremen, Harkonnen, was auch immer im Bild hattest, Armeen. Aber nur im IMAX hast du gesehen, dass oben am Rand auch noch ein Raumschiff hovert. Das hast du in mehreren Shots. Und ich hatte, da habe ich gedacht, ja krass, mit diesem Raumschiff ist das ein noch viel Science-Fiction-mäßigeres Bild. Finde ich viel geiler. Aber das haben wir nicht bekommen im Kino, weil das abgeschnitten ist. Eine komplette Info, die fehlt. Und da finde ich es dann wieder deutlich schwieriger, diese Entscheidung zu treffen.
Okay. Pass auf. Mhm. Je mehr ich darüber rede, desto mehr frustriert mich das Thema, um ehrlich zu sein. Denn ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass egal, ob es jemandem aktiv auffällt oder nicht, in dem Moment, wo etwas von dem Original, von der Vision des Filmemachers, der Filmemacherin weggeht, das ist für niemanden positiv. Es mag manchen, es mag manchen nicht auffallen, okay, aber gut ist das doch für keinen.
Also wenn du es nicht weißt, dass es fehlt, dann fehlt es dir vielleicht.
Ja, genau, nicht. Genau sage ich ja. Mit Pech fällt es Leuten nicht auf. Mhm. Aber dennoch, wenn es da wäre, wird sich keiner beschweren.
Richtig.
Und worauf ich jetzt hinaus will, wir haben ja eben gesagt, es gibt viele Filme, eigentlich nur bis jetzt zu Odyssey, die, wenn sie in IMAX gefilmt waren, dann eben nur teilweise. Ja. Das heißt, hier und da hat man auf einmal plopp, da kommt Bild hinzu.
Richtig.
Und jetzt gucken wir uns mal einen Film an, der das nicht macht. So, wir haben jetzt einen normalen Cinescope-Film in einem Theater, das aber deutlich mehr Platz hat. Mhm. Beschwert sich irgendjemand darüber, dass oben und unten effektiv schwarze Balken sind? Nein, natürlich nicht, weil der Film so startet und nur weil du die Werbung oder die Trailer, die vorher kamen, weil die das komplette Bild ausgenutzt haben und auf einmal kommen die Balken hinzu. Mhm. Selbst wenn es dir auffällt, das hast du doch nach 40 Sekunden komplett vergessen.
Ja, ich sage sogar, das fällt dir schon von Anfang an nicht auf.
Genau, ich habe jetzt gesagt, wenn es Leuten auffällt, sollte, ich glaube auch nicht, dass es auffällt. Darum, warum?
Beziehungsweise, das ist sogar anders. Das ist ja das Interessante. Die Werbung, die vorher läuft, ist oft 16:9, die Trailer sind dann manchmal Cinescope, aber dann ist die Leinwand aber auch kleiner. Die Leinwand geht links und rechts dann ganz auf, erst wenn der Film startet.
Ah, interessant.
Deswegen hast du nie das Gefühl, hä, kriege ich jetzt gerade weniger? Nee, du kriegst immer mehr oder gleich.
Interessant. Das heißt, ja, okay, ich habe es verstanden. Das heißt, wir haben hier den Effekt, KI macht links und rechts was hinzu. Das heißt, die Kanten waren die gleichen bei dem 16:9 genau. Werbungsbild. Aber auf einmal kommt dann das breitere Bild rein. Das heißt, mein Argument, was ich jetzt bringen möchte, das zieht noch mehr. Okay. Leuten fällt nicht auf, dass nicht die komplette Kinoleinwand verwendet wird.
Vorher. Mhm.
Generell, die ganze Zeit.
Ja, ja.
Weil oben und unten noch Leinwand ist, die nicht benutzt wird. Warum wird dann nicht The Odyssey in einem normalen Cinescope oder in einem normalen 1,85:1 Kino nicht einfach mit, das nennt sich Pillarboxing, links und rechts einem Balken? Warum?
Das ist, glaube ich, tatsächlich eine rechte Frage, weil IMAX dann da die Exklusivrechte an diesem Bildformat für diesen Film, der mit diesen Kameras gedreht wurde, hat.
Warte mal, du willst mir sagen, sobald du diese Zertifizierung hast, gehört denen buchstäblich die Parts oben und unten, die sonst keiner sehen darf?
Ja, es ist, also, du hast mit den Kameras gedreht, du hast mit deren Technik gedreht, du hast es für deren Format gedreht. In deren Format und das ist exklusiv für deren Kinos.
Das heißt, du willst mir jetzt sagen, wenn du die UHD von The Odyssey in ein paar Monaten kaufst, hast du nicht die Möglichkeit, Pillarbox, links und rechts schwarze Balken, das volle knappe 4:3 Bild zu sehen?
Also dazu muss ich sagen, bin ich sehr neugierig, was sie uns bringen. Denn ich kann dir sagen, wie es in der Vergangenheit war mit den Nolan-Filmen. Und zwar waren alle Nolan-Filme zumindest schon auf Blu-ray sogar schon damals, so dass du Cinescope hast. Und bei allen IMAX-Szenen ist das auf 16:9 gesprungen. Du hast mehr Bild bekommen. Nicht das volle, geht ja auch nicht vom Fernseher aus. Aber du hast immer so viel Bild, wie maximal möglich ist, bekommen, sodass die schwarzen Balken oben und unten dann weg waren für eine kurze Zeit.
Wichtig ist zu sagen, das ist jetzt nichts, was irgendwie dynamisch funktioniert. Sagen wir mal, du hast aus irgendwelchen Gründen noch einen Röhrenfernseher und du schließt einen Blu-ray-Player da dran an und und guckst dann The Dark Knight da, dann hast du nicht, also dann kriegst du nicht auf einmal das volle 4:3 Bild da. Das heißt, der Film wird auf die Blu-ray gepresst sein mit 16:9.
Ja, weil der Blu-ray, also das Bildformat der Blu-ray ist ja immer 16:9.
Ich dachte, man kann drauf pressen, was man will.
Ich glaube nicht. Ja, doch, eigentlich schon, ja. Ne? Aber aber sagen wir so, wenn so ein alter Film in 4:3 ist, dann hast du links und rechts halt wirklich schwarze Pixel.
Okay, aber da haben wir ja gerade eine echt interessante und, wie ich finde, wichtige Frage aufgemacht. Mhm. Wenn die ernsthaft das Ding auf UHD nicht raushauen mit, du kannst ein Knöpfchen drücken, dass du akzeptierst, Pillarbox, links, rechts, Balken und du hast das volle 4:3, ich sage jetzt einfach 4:3, ne, Bild, das fände ich schon krass.
Also da gibt es keine Problematik mit IMAX beim Heimkino. Okay. Deswegen hast du ja bei allen Nolan-Filmen, die mit IMAX-Kameras gedreht sind, zu Hause, sogar auf Blu-ray schon, nicht nur auf UHD, auch auf Blu-ray hast du da die IMAX-Shots drin.
Naja, aber nur die 16, also nur quasi nochmal beschnitten auf 16:9.
Ja, weil nicht mehr geht.
Ja, genau, aber jetzt, also wenn du den ganzen Film auf IMAX 1,43:1 shootest, dann...
Genau, deswegen ist jetzt die Frage, wie macht er das? Bringt er den Film raus in 16:9?
Ja, mindestens. Das wäre schon krass.
Ja, das muss sein. Ja. Und da freue ich mich auch mehr als auf eine potenzielle 4:3-Version mit links und rechts schwarzen Balken tatsächlich. Aber in dem Fall, weil es ja durchgehend so gedreht ist, wäre das vielleicht das erste Mal, dass Nolan sagen könnte, ich bringe auch noch eine UHD vielleicht dann nur raus, wo dann auch als Extra-Disc der Film noch mal in diesem kompletten 4:3-Format drauf ist, mit links und rechts schwarzen Balken. Aber das hängt an Nolan, wie er möchte, dass seine Zuschauer den Film zu Hause erleben. Und ich kann mir auch vorstellen, er sagt, nee, keiner dieser TVs zu Hause hat die Größe, um das wirklich genießen zu können. Aber das ist eine Regiefrage, denn Zack Snyder zum Beispiel hat seinen Justice League Ultimate Cutter, den er gemacht hat, dann auf im Heimkino in zwei Versionen rausgebracht. In, ich glaube, 16:9 und eben im 4:3-Format. Er hat es nicht in IMAX gefilmt, das ist alles digital und so, aber einfach gesagt, das ist mein Format, das ist, weiß ich nicht, Comic, das ist Kunst, whatever, aber er hat immerhin für die Heimkino beide Versionen rausgebracht.
Ich glaube, du hast gerade eben die Antwort geliefert. Ich glaube auch, dass Nolan sagen wird, wenn ihr IMAX sehen wollt, geht verfickt nochmal ins Kino.
Ja, es ist halt das Ding, dass, guck mal, genau, aber es ist das Ding, dass in die Breite kannst du schön füllen und du hast ein großes, du kannst auch zu Hause ein Gefühl von dieser Bildgewalt kriegen. Wenn du es aber in 4:3 machst, ist das Bild so deutlich viel kleiner auf einmal, dass viel verloren geht.
Okay, also können wir vielleicht festhalten, bei der ganzen Thematik geht es um, naja, wie viel Fläche kriegst du im Raum, sage ich mal. Denn wenn man jetzt sich die IMAX-Vollversion ansieht, dann habe ich eben gelesen, die Leinwand ist 21 Meter hoch und das ist festgeschrieben. Die muss
Minimum so?
Ja, nee, nicht Minimum, die ist 21 Meter.
Nee, das ist ja für schnelle Größen.
Also so wie ich gelesen habe, damit du ein Grand Theater-Zertifizierung kriegst, ist die Leinwand exakt 70 Fuß hoch.
Aber das ist ja Minimum, oder? Also, weil es gibt ja...
Weißt du, wie hoch das ist, Alter? Das macht niemand freiwillig noch höher.
Ich weiß nicht.
Worauf ich hinaus will, ist, dass du in einem, in Anführungsstrichen, normalen Kino, in einem normalen Multiplex heißt das, glaube ich, diese 1,85:1, wenn du da die Balken machen würdest, dann sagen vielleicht viele, ey, das ist zu klein. Wohingegen, wenn du oben und unten was in Anführungsstrichen abschneidest mit Letterboxing, so nennt sich das, mit schwarzen Balken da, dass das irgendwie immer weniger wehtut, in Anführungsstrichen, als links und rechts das wegzunehmen.
Absolut. Ich meine, wir haben das ja gehabt jetzt zuletzt mit Odyssey, mit Obsession. Der war ja auch ein 4:3 gedreht.
Ernsthaft?
Ja. Kannst du dich daran erinnern?
Und du schleppst mich hier in, das muss ich doch in IMAX dann sehen.
Ja, das Ding ist halt, der Film braucht nicht diese Größe natürlich, aber und man kann sich auch fragen, warum es gemacht wird, warum nicht, aber der wurde auch in 4:3 gedreht.
Aber komplett. Nicht auf IMAX-Kameras.
Nein, natürlich. Der wurde auf, ich meine, das ist ein Ultra-Low-Budget-Film.
Ja, genau, ich wollte es nur mal unterstreichen.
Genau, er wurde aus kreativen, künstlerischen Gründen Entscheidungen in 4:3 gedreht. Ich glaube, weil der Film, weil der Regisseur so eine diese beklemmende Enge halt damit auch noch unterstützen wollte. Und gleichzeitig, was ich halt sehr schön finde an Obsession, ist, dass er durch dieses 4:3-Format sehr viel Luft nach oben und unten hat und den Schauspielern sehr viel mehr Körper gibt zum Acten, als das viele, wie ich eben beschrieben habe, Hollywood-Filme machen, die sehr, sehr oft ganz eng an den Gesichtern kleben. Und dadurch halt, klar, dann noch feiner im Gesicht sind, aber dann manchmal vermisse ich so ein bisschen, dass der Körper ja auch actet, dass Gestik und Körperhaltung ja auch noch sehr viel transportieren. Ja, also das zur Obsession.
Aber warte. Ja. In was haben wir denn gesehen?
Ja, 4:3.
Wir haben den 4:3 gesehen. Das heißt, da war auf einmal okay, wenn Links- und Rechtsbalken sind, die mir offensichtlich nicht mehr aufgefallen sind.
Das überrascht mich, dass es dir nicht aufgefallen ist. Nee. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich dachte, mein erster Eindruck bei Obsession war so, fuck, warum ist das Bild so klein? Warum ist es 4:3? Was ist das für ein Kunstshit? Das wollen die uns hier erzählen und beweisen, wie independent die sind.
Warte, du hast ja mit mir zum zweiten, dritten oder sogar vierten Mal gesehen. Das heißt, bei deinem ersten Mal hattest du keine 4:3-Version.
Doch. Ich saß drin.
Okay, ich dachte bei mir, okay.
Nee, da wusste ich es ja schon. Aber ich weiß, beim ersten Mal gucken, da hatte ich ja nicht mehr Erwartungen. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste nicht, dass das ein Hit ist, der Film. Dass das so geil ist. Also ich warte, ich saß im Kino und so, okay, was wird das jetzt? 4:3, was soll das? Das ist wie ein Kunstscheiß, Indie-Kram. Also so schlimm habe ich es nicht gedacht, aber und dann dachte ich auch so, scheiße, dafür sitze ich ja viel zu weit hinten gerade. Das Ding ist so klein, das Bild, da sind wir nur nach vorne gegangen.
Aber jetzt mal Frage, also mir ist es halt nicht aufgefallen, ja. Ich würde sagen, ich gucke auch schon so ein paar Filmchen so. Ey, fällt das, also würdest du sagen, das fällt Leuten auf?
Ich glaube, da fällt es mehr Leuten auf als andersrum.
Ja, das ist okay. Ja. Das auf jeden Fall.
Ich habe mit vielen schon drüber gesprochen, die dann auch sich dachten, hey, warum war das jetzt eigentlich so?
Okay. Ich möchte die Frage umformulieren.
Also 4:3? Mhm.
Egal, ob es auffällt oder nicht, tut's denn weh?
Nee, gar nicht. Es ist nur ein erster Eindruck. Aber ja, es tut ein bisschen weh, wenn du dann quasi denkst, das ganze Bild von links bis rechts ist ausgefüllt. Aber, und du sitzt dann auf einer gewissen Ebene des Kinos und dann ist es plötzlich so klein, das Bild, von links nach rechts, dass du denkst, was dachte ich nämlich, ey, scheiße, Josef, wir müssen irgendwie 3-4 Reihen nach vorne gehen. Zum Glück sitzt da keiner, weil, ey, wir sind ja, da brauchst du ein Fernglas. Ja, ja. Da brauchst du ein Fernglas, um
das zu erkennen. Aber guck mal, das ist doch übertrieben.
Wir sind ein bisschen übertrieben, aber, so ein bisschen, aber es war so, wir sind dann auch ein paar Reihen nach vorne gegangen. Aber dieses gerade Kino ist ja auch sehr lang.
Ja, okay. Ne? Ja, aber ist das jetzt dann nicht wieder ein Argument dafür, die Odyssey in jedem Kino in seinen 1,43 zu 1 zu bringen?
Weil Obsession.
Warum darf Obsession das?
Ja, weil Obsession ist ein Film, der eben sehr kleine Bilder hat. Und die Bilder und die Bildqualität, die dahinter steckt, das muss eine große Leinwand sein, damit. Weil wenn ich jetzt denke, ich gucke mir Odyssey so an, wie ich mir Obsession zum ersten Mal in Kerkrade angeguckt habe. Oder auch beim zweiten Mal mit dir in Kerkrade, in 4:3. Dann hätte ich gedacht, nee, der Film funktioniert nicht. Ich brauche wirklich ein Fernglas, damit der überhaupt wirkt.
Okay, das ist krass. Denn wenn dein Argument ist, boah, Odyssey braucht das unbedingt, wobei ich dagegen halten möchte, du hast eben selbst gesagt, der Film ist ziemlich intim und geht nah ran. Aber du sagst jetzt trotzdem, nein, Odyssey braucht diese Größe, diese Höhe. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Diese Höhe. Das heißt, eigentlich dürfte man dann auch nicht in ein Multiplex-Kino gehen und sich die Cinescope-Version angucken, weil da ja dann auch die dir von dir gewünschte Größe fehlt.
Nee. Größe meine ich jetzt gar nicht nur die Höhe. Ich meine mit Größe wirklich die Größe. Dass ich immersed von dem Bild bin. Von links nach rechts gehend.
Okay, du würdest also sagen, in einem normalen Multiplex-Kino ist die Breite, die muss schon mindestens das sein. Wenn du das jetzt auch noch beschneidest mit Pillarboxing, ist es zu klein, wohingegen in einem IMAX-Kino du nur was hinzubekommst.
Oben und unten.
Okay.
Ja,
okay,
so ist ein bisschen das Gefühl, ja.
Okay.
Also, ja.
Okay.
Es ist natürlich alles, also ich bin halt total neugierig, weil ich habe den Film in Cinescope gesehen, ich fand den für mich überraschend gut, weil ich mit tatsächlich mit sehr niedrigen Erwartungen reingegangen bin, muss ich ganz ehrlich sagen, die Trailer haben mich nicht abgeholt.
Warte, du hast Odyssey in Cinescope gesehen?
Ja, genau.
Okay.
Und ich fand die Trailer zu The Odyssey relativ langweilig und auch die Bilder relativ leer. Ja, so, ne? Das war so ein bisschen so meine Kritik, wo ich dachte, ach, der Christopher Nolan, der ist irgendwie so krass anti-CGI, mit alles irgendwie real drin, wie es nur geht. Deswegen hast du aber auch nirgendwo Set-Extensions oder CGI-Armeen oder sonst was. Und dann bist du limitiert in dem, was du zeigen kannst. Und das wirkt in den Trailern für mich relativ leer. Kannst du anders sagen als leer. Und dann war ich im Kino und dann war ich aber irgendwann sehr hooked und immer mehr hooked und am Ende irgendwann auch emotional krass hooked und dachte, das ist ein verdammt guter Film gewesen. Und ich will den unbedingt nochmal gucken, vor allem in IMAX. Aber eine
True
Sache.
True IMAX.
Nicht nur. Das ist das Interessante, weil Cinescope, ich habe davon gesprochen, wie eng diese teilweise diese Gesichter gefilmt sind. Aber gerade bei Action-Sachen hatte ich manchmal das Gefühl, boah, ich hätte jetzt gern oben und unten ein bisschen mehr Luft. Sonst ist nämlich das gerade ein bisschen sehr unübersichtlich. Und das ist auch eine Sache, haben wir vielleicht noch nicht drüber gesprochen, aber die uns, also mir auf jeden Fall schon von sehr, sehr früh aufgefallen ist bei Nolan, Nolan kann nicht gut Kämpfe und Action inszenieren. Zumindest nicht, wenn es Menschen beinhaltet. Wenn das sowas wie im Weltraum ist, wie Interstellar, oder wenn das eine Autoverfolgungsjagd ist wie bei Dark Knight, da funktioniert das noch.
Tom Hardy ist gerade sehr traurig.
Ja, das, nee, boah, Dark Knight Rises, furchtbar diese Kämpfe.
Nein, das war...
Schießt da rein, Inception, weiß, furchtbar, naja. Aber das ist so ein bisschen das Ding, wo man auch bei Odyssey dann kritisieren könnte, kann, darf. Ja, das sind auch wieder Sachen, die einfach actionmäßig nicht toll inszeniert sind. Oder einfach sein Style da nicht so ganz gut und mit Action umgeht, aber es war vor allem sehr close in manchen Kämpfen, wo ich dachte, ja, jetzt hätte ich gerne das IMAX-Format, weil dann ist es, glaube ich, ganz okay.
Interessant. Jetzt habe ich noch mehr Bock drauf. Aber wann war das? Wir müssen noch, ich muss noch 2 Wochen warten, 3, ja, ne?
22. August haben wir jetzt Karten.
Oh, bitter,
du musst
sind
bedenken,
4 Wochen.
Dass ich die Karten ja von einer Woche, also quasi über einen Monat vorher gekauft habe und davor war nichts zu machen an Plätzen in Brüssel.
Ja, Marketing hat funktioniert für diese 70 mm analoge Vorstellung.
Ja. Und ich gehe jetzt ein bisschen vorher, gehe ich aber schon ins Düsseldorfer IMAX, was halt nur ein, sagen wir mal, halbes IMAX ist, mit diesem, ja, annähernd 16:9 Format, was dann quasi oben und unten mehr Bild bietet als das normale
sogar.
Cineplex, genau.
Aber also, meinst du damit LIMAX, wie es im
Vorstand ja, wahrscheinlich heißt? Wird das
denn
das
sein. Wenn es LIMAX ist, dann muss ich ein bisschen berichtigen. Also 16:9 hat eine runtergebrochen auf diese zu 1 Zahlen ist das 1,78. Mhm. Und wenn du wirklich LIMAX meinst, ist das 1,90. Das heißt, das ist sogar noch ein gutes Stück weg von 16:9. Also LIMAX ist nicht,
ganz
nicht 16 mal 16:9.
Aber es ist knapp dran. Also wenn es zumindest das, was man in den meisten IMAX-Kinos sehen kann. Also da muss man nämlich, das ist nämlich auch das Interessante, weil ich weiß nicht, wir haben ja sehr viel hin und her gesprungen und so.
Ja, ja.
Wie viel kam das rüber? Um das mal vielleicht zusammenzufassen, es gibt das normale Kino, was die meisten Kinos sind, vielleicht 90-95% aller Kinos weltweit, wo die Menschen den Film sehen werden. Und das ist dieses Cinescope, dieses super breite Format, wie die meisten Kinofilme sind, so wie Star Wars oder Herr der Ringe.
2,39.
Genau. Und dann haben wir die IMAX-Formate. Und da haben wir dann das häufigste IMAX-Format, was eben dieses ähnlich zu 16:9 Format ist, was eben oben und unten etwas mehr Bild bietet. Ich weiß nicht, wie viel mehr Bild, vielleicht 20% mehr Bild, plus, minus. Und das eher dem entspricht, was du auf deinem Fernseher als Format hast, wie Netflix-Filme aussehen meistens. Oder eben auch diese Blu-rays oder UHDs von Nolan-Filmen, wenn das Format sich eben öffnet. Und das ist dann das, was du jetzt in den meisten IMAX-Kinos siehst, wo die eben nicht dieses Full IMAX haben.
Ja, was aber ich echt ziemlich frech finde und daher kommt auch dieser Spitzname LIMAX, geschrieben nämlich L-I-E, Englisch Lüge.
Ach, Lie, nicht Light, nee. Sondern Lie.
Lie,
ja, genau. LIMAX. Aber das ist das Ding, ich habe mir so raufgeschrieben, Mogelpackung IMAX.
Ja, genau, ja, perfekt.
Ne? Aber das Ding ist, um kurz abzuschließen und dann die dritte Version, die allerseltenste Version, wo das Full IMAX ist,
ja.
Wo du quasi den kompletten Film kriegst, den aber die wenigsten Menschen auf der Welt überhaupt sehen können.
Ja.
Wo man sich auch wieder fragen sollte, darf, ja, wozu, wenn das nur so wenig Menschen jemals sehen können? Warum dann die ganze das investieren? Bei Dune ist es ja noch schlimmer, weil der Regisseur, die ja nicht mal im Heimkino veröffentlicht, die etwas größere Version, der bleibt komplett auf Cinescope, selbst auf UHD.
Das ist so viel, was da flöten.
Genau, und da sagt er einfach, ich weiß nicht, was er sagt, aber er denkt sich wahrscheinlich, nee, ich möchte nicht, dass das Format sich wechselt, das stört manche Leute, ich will da die Leute komplett auf diese Weise immersed mit. Wenn ich mir so, warum drehst du das dann immer so, wenn es nur so viele
wenige Prozent sehen? Vielleicht ist es wirklich ein Versuch, die Leute nachhaltig ins Kino zu holen und zu sagen, ja, hey, guck mal hier, wenn wir das Ding irgendwann mal re-releasen in 15 Jahren, dann zeigen wir es wieder in IMAX. So. Aber nochmal, um auf das LIMAX dazu zu kommen, also ich habe es eben nur mal ganz grob überflogen. IMAX hat selber gerafft, okay, das ist so teuer, diese Leinwände, diese vor allen Dingen diese Projektoren, seien es die digitalen oder gar noch heftiger die analogen Projektoren und vor allen Dingen die Distribution von den Filmrollen und das Warten davon, dass die Einlagerung davon, das ist so ein krasser Kostenapparat, dass immer mehr Kinos halt hingegangen sind und gesagt haben, nee, wir müssen alles auf digital umstellen. Und obwohl es jetzt natürlich auch die Möglichkeit gibt, mit diesem Dual-Laser-System die volle IMAX-Höhe, also dieses 1,43 zu 1, digital zu schauen, ist dann immer noch eine riesige Leinwand und so weiter. Und was ich auch gelesen hatte, dass viele Leute, die vermieten, keinen Bock haben, einen 21 Meter hohen Raum zur Verfügung zu stellen und sagen, ey, gerade in einem Kaufhaus zum Beispiel, was in den Staaten halt ein Riesending ist, viele Kinos sind in Kaufhäusern, dann ist eine ganze bis zwei weitere Etagen weg, auf die halt Läden pappen könnten. Das heißt, IMAX hat gemerkt, okay, das zündet einfach nicht mehr. Die Kinos gehen immer weiter zurück davon. Mhm. Ja, aber irgendwie wollen wir dieses Zertifikat jetzt beibehalten. Dann definieren wir einfach mal ein bisschen um und haben einfach exakt das gleiche Zertifikat auf dieses, 1,90:1 Bild gepappt. Ja, du kriegst ein bisschen mehr als Cinescope, aber halt nicht mal 16:9. Das ist nicht mal 16:9. Und das finde ich halt schon irgendwie komisch. Und das ist, glaube ich, auch mit Grund, warum das einfach so ein bisschen Verwirrung mit hervorgerufen hat. So dass alle so, ja, weiß ich nicht, IMAX, was ist denn jetzt IMAX so? Und wo ist jetzt der krasse Unterschied? Dann sagen wir mal, du gehst in so eine LIMAX-Verfilmung. Ja, dann denkst du dir so, okay, da war was mehr. Ja, ich habe hier und da gesehen, wie die Balken weggegangen sind. Aber ist das jetzt der Real Deal? Wohingegen, ich kann nur jedem ans Herz legen, mal zu googeln oder vielleicht packen wir es irgendwo als Link in die Beschreibung. Dieses Bild von The Dark Knight in dem Parkhaus.
Ja.
IMAX versus Cinescope. Ihr werdet sehen, was das für ein Unterschied ist. Und das ist eben nicht das LIMAX-Bild, was ihr dann da sehen werdet.
Das True-IMAX-Bild.
Genau, True-IMAX-Bild. Aber ich glaube, wenn man das googelt, wird schon dieser krasse Vergleich da kommen. Das ist schon irgendwie, finde ich schon doof.
Ja, also, das ist ein bisschen die Sache. Muss man natürlich jeder selbst für sich schauen, wie das sieht. Die Sache ist, ich will mal kurz sagen, dieses LIMAX, was jetzt die meisten IMAX-Kinos haben, es ist trotzdem sehr nah dran an 16:9. Es ist zwar ein bisschen weniger, aber es ist doch trotzdem auch mal deutlich mehr als Cinescope. Aber ich
bleib dabei. Wenn du das auf deinem Heim-TV guckst, sind Balken da.
Ja, minimale Balken sind da.
Sind Balken da.
Ganz kleine, ja. Aber trotzdem nicht so viele wie bei einem Cinescope-Bild. Und das Ding ist ja, dass ich witzigerweise, ich habe mir jetzt viele Vergleiche online angeguckt. Du kannst auf der Website von The Odyssey den letzten finalen großen Trailer laufen lassen und dann in Echtzeit zwischen all diesen Formaten hin und her klicken.
Oh.
Und dann geht das halt auf und zu und so. Und du kannst direkt sehen, das verliere ich in dem Bild und das kriege ich dazu und so.
Und das wünsche ich mir in der UHD.
Ja, aber
warum
das
nicht?
Ja, die sind ja nicht dafür gemacht, dass du das Format selber switchen kannst. Das Ding ist, dass ich tatsächlich aber bei diesen Vergleichen dachte, 4:3 schön und gut, funktioniert für mich zu Hause sowieso nicht gut. Vielleicht wird das fucking geil sein, wenn wir da in Brüssel sind, für als Experience, aber für mich war wirklich der Sweet Spot dieses LIMAX-Format, dieses knapp 16:9 Format, das mein Heimkino zu Hause quasi fast vollends füllt, weil genau dieses bisschen, was mir manchmal gefehlt hat, weil ich dachte, das ist ein bisschen zu nah dran, kommt dann dazu. Und das, was dann nochmal dazu kommt, ist etwas, was ich viel, viel weniger vermisse, darüber hinaus.
Du bist aber heute auch echt gut da drin, ungewusst Überleitungen zu machen. Was ich mir nämlich hier noch aufgeschrieben habe, als ich das Thema so ein bisschen recherchiert habe, weißt du, in welchem Format Ari Aster und David Fincher am liebsten shooten?
Nee. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt mal sagen, CinemaScope?
Nee, tatsächlich nicht.
Echt nicht?
Nee. Die beiden sind wohl, ich weiß den Cinematografen-Namen gerade leider, ich habe dir nicht aufgeschrieben. Die haben aber so ein bisschen versucht, weil die auch das Problem erkannt haben, ne? Mhm. Das Heimkino und das Kino enger zusammenzubringen. Ah. Und die shooten in glatt 2:1.
2:1, ja.
18:9.
Okay, aber das ist ein neueres Ding. Weißt du, woher das kommt? Oder nee. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber 2:1 ist die offizielle Formatangabe von Netflix-Produktionen.
Interessant. Würde mich jetzt stark wundern, wenn David Fincher sagt, nee, weil Netflix das sagt, muss ich das auch machen.
Vielleicht hat David Fincher seine erste Netflix-Produktion gemacht und dann haben gesagt, wir machen das jetzt immer so, wie David Fincher uns das gezeigt hat.
Also ich habe jetzt nicht geguckt, wie weit zurück das liegt.
Genau.
Also der wird jetzt nicht nur seine letzten beiden Filme darin gemacht
haben. Selbst unsere Netflix-Sendung damals, Life's a Glitch, haben wir in 2:1 gemacht, produziert. Und es ist voll das geile Format, fand ich, weil du hast, also als Kreativer, als Filmemacher, ne, wenn man so ein bisschen zurückgeht, das war ja auch so eine geile Erkenntnis. Du filmst mit deinen Kameras, die sind 16:9, die ersten HD-Kameras und so. Cool, cinematisch, aber dann denkst du, ja, ist natürlich alles damals low-budget, amateurhaft, wenn du gerade anfängst, Film zu machen. Und dann, wie du es eben beschrieben hast, da bei diesen Gamings, dann packst du oben unten diesen Streifen rein, auch am besten sogar nachgemessen in hier dem richtigen Format, 2:35 oder 2:39, und denkst so, oh mein Gott, jetzt ist Kino. Diesen crappigen Shot, den du gerade gemacht hast mit dem Balken, Kino, jetzt ist Kino. Und ja, das macht natürlich was. Und dann hatten wir bei Netflix das ganze Ding auch in 16:9 gefilmt. Mit Overscan. Das heißt, mehr Fleisch überall drumrum.
Aha.
Und dann hatte ich in der Post-Production aber gesagt, ey, können wir das mal bitte ausprobieren, in 2:1 zu filmen? Weil es wurde uns freigestellt, ob wir 16:9 oder 2:1 machen. Denn Netflix will keinen Cinescope. Die wollen nicht, dass die Zuschauer zu Hause dann dicke schwarze Balken oben unten haben, damit die, ja, die wollen möglichst viel Bild füllen. Und dann dachte ich so, okay, ich will das mal ausprobieren. Und das heißt, dann war ein bisschen Bild oben unten weg, aber links und rechts haben wir ein bisschen was dazu bekommen von dem, was wir eigentlich nicht verwenden wollten, wo dann tatsächlich ab und zu mal ein Stativbein drin war, was wir retuschieren mussten oder ein bisschen anders frame und croppen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht für mich dann im Schnitt oder ein bisschen im Color Grading war das dann in dem Fall, ein bisschen zu reframen, ein bisschen zu korrigieren, was vielleicht nicht ganz perfekt geframed war in den Aufnahmen. Ja, auf jeden Fall habe ich dieses 2:1 Format sehr lieben gelernt, wo du kriegst ein bisschen schwarze Balken oben unten, ist ein bisschen schmaler, ein bisschen cinematischer als 16:9, aber du hast irgendwie viel mehr an Bild auf deinem Fernseher oder du weißt, dass der oder die Person, die jetzt da zu Hause vor ihrem 16:9 Flatbild Fernseher sitzt oder Laptop-Monitor, kriegt auch mehr Bild, als wenn du Cinescope machst.
Und genau das hatte ich gelesen, ist das, warum Astor und Fincher Bock darauf haben. Weil
100% nachvollziehen.
Weil 2:1 schon noch in vielen, also das kannst du in einem Kino halt einfach bringen, das kannst du aber auch zu Hause bringen.
Ja,
und
das
verheiratet die beiden eigentlich ganz gut, wie du gerade beschrieben hast.
Guter Kompromiss.
Was man halt nicht so gut zu Hause kann, ist dieses volle IMAX, wo ich echt neugierig bin. Ich würde so gerne überprüfen können, ob das stimmt, was du sagst. Du hast nämlich eben ziemlich klar gesagt, also nee, zu Hause im Heimkino würde ich dir nicht in Full IMAX. Also IMAX heißt ja eigentlich auf diesem 70-Fuß-Bildschirm, also nicht in dem Format, in dem IMAX-Format zu sehen. Und das würde ich gerne challengen. Ich würde das gerne sehen. Denn ich gucke ja jetzt gerade Scrubs in 4:3 auf einem normalen 16:9 Fernseher. Und für mich kommt da natürlich viel Nostalgie bei mir drum, weil das halt eine gewisse Ästhetik hat, dieses Bild. Und natürlich ist Scrubs jetzt nichts Episches oder so weiter. Ja. Aber ich finde, das Bild funktioniert volle Möhre. Oder wenn ich alte Spiele in dem Emulator, die ja auch in 4:3 produziert sind, auf dem 16:9 Bildschirm habe oder auf meinem MacBook-Screen, das funktioniert.
Ja, same. Das würde ich bei Games auch so sehen, weil es gibt ja auch oft die Option, dass du dann reinzoomen kannst oder irgendwie quetschen kannst und beides ist doof. Aber ich habe zum Beispiel jetzt mal auf nochmal Twin Peaks angefangen zu gucken, alte David Lynch-Serie auch Anfang 90er, Ende 80er, Anfang 90er, auch auf Film gedreht, aber in 4:3. Und da habe ich am Gucken, denke ich, bei jeder Folge, ich wünschte, der Kameramann hätte auch gesagt, ich will für 16:9 protecten. Und würde jetzt, weil die Bildqualität ist unglaublich gut restauriert, weil es ja auf Film gedreht wurde. Sieht aus wie ein Film. Leider durch das 4:3 aber nicht. Und die machen sehr viel mit Kamerafahrten in dieser Serie und so. Das ist sehr filmisch. Und da fehlt es mir. Aber bei Scrubs ist es wahrscheinlich einfach auch ein anderer Ansatz der Inszenierung, ne, mit Comedy und
Ja, aber wenn es jetzt um den Ansatz der Inszenierung geht, dann müssen wir ja das 1,43:1 Bild von Nolan sehen auf dem Heimscreen, weil es inszeniert war ja für dieses Format.
Das ist richtig.
Klar, aber, er hat den Kompromiss gemacht und so weiter, aber
es ist trotzdem anders gebaut, ne? Du hast bei Scrubs, ich habe es schon ewig her und ich habe es nicht direkt vor Augen, aber ich schätze mal, dass das Bild immer sinnvoll gefüllt war und du sehr schwer, wenn du jetzt da rechts oben unten was abschneiden würdest bei Scrubs, würden die Köpfe fehlen. Oder es würde unten ein bisschen was fehlen. Du könntest dann vielleicht reinzoomen und so ein bisschen nach unten schieben, das Bild. Das kannst du auch im Fernsehen meistens sogar machen. Hab ich bei Twin Peaks sogar dann gemacht, irgendwann. Ein bisschen rumgespielt. Anyway, aber bei dem Odyssee geht nicht wirklich so eine spezifische Information verloren, sondern du kriegst nur mehr von dem, was siehst. Zumindest so für die meisten Fälle. So empfinde ich das. Ne?
Aber dann, wir drehen uns zwar im Kreis, aber dann, wenn du darauf beharrst, was ich ja jetzt mittlerweile verstanden habe, ey, es heißt nicht, ohne IMAX fehlt dir was, sondern mit IMAX kriegst du was. Das ist jetzt so die Quintessenz. Dann frage ich mich aber, wenn du diesen Kompromiss halt machst, ist es dann genug, um den ganzen Tohuwabohu zu rechtfertigen?
Also das Ding ist ja, dass du bei diesen großen IMAX-Formaten, wenn du im Kino sitzt, und ich saß ja vor kurzem erst in Brüssel in dem großen IMAX-Kino.
Ach so.
Ja, zum ersten Mal dann auch.
Und was hast du da gesehen?
Der Astronaut, Project Hail Mary, der Science-Fiction-Film.
Hat IMAX-Sequenzen?
Ja, der Film ist tatsächlich so ein... Also, ich glaube nicht mal, dass er mit IMAX-Kameras gedreht wurde, aber er hat dieses Format, dieses 4:3-Format. Hast du den Film gesehen?
Nee, noch nicht.
Okay.
Ich weiß auch nicht, wieso.
Ich sag nur eine Sache, das ist kein wirklicher Spoiler, weil das ist nach ein paar Minuten klar. Der Film hat zwei Zeitebenen, das Jetzt-Zeit im Weltraum und dann immer wieder mal so Flashbacks auf der Erde. Und die Jetzt-Zeit ist IMAX. Komplett IMAX von unten
IMAX-Format.
IMAX-Full-Format. Und die Rückblicke sind Cinescope. Das heißt, du sitzt im IMAX und das wechselt zwischen diesen beiden Formaten.
Und das ist ja ein drastischer Wechsel.
Genau. Was hast du aber auch bei Dark Knight oder bei Dune, diese drastischen Wechsel?
Nein, hast du ja nicht. Da musst du schon in so ein krasses Kino gehen.
Ja,
dann hast du ja nur in Anführungsstrichen
von 16 zu 9. Ich war doch in einem Brüssel Full IMAX 70mm Ding und hab da den Astronaut gesehen. Und du hast 4:3 und
Cinescope.
Wenn du da Dark Knight guckst, dann ist es ja das gleiche.
Okay, aber das sind ja, haben wir ja etabliert, sehr, sehr wenige Kinos, die dieses Format anbieten.
Genau, aber du hast ja von dieser wirklichen Full IMAX Experience, die ich jetzt zum ersten Mal bei einem Kinofilm hatte. Und das ist schon gewaltig. Also diese riesige Größe der Leinwand, vor allem, weil du ja das Cinescope-Bild hast auf einer Höhe, die angenehm ist, von links bis rechts in der Leinwand, die auch gigantisch ist. Und das ist angenehm. Und dann geht das in diese gigantische Höhe auf, von oben nach unten. Und du guckst nach unten, du kannst das Ende der Leinwand gar nicht sehen. Und das ist eine Experience.
Aber ist das nicht dann sogar eher ein Argument für das Mixen von den beiden und nicht in Anführungsstrichen nur ein, Good Old Times, fast 4:3 Bild, Röhrenbild, auf 70 Fuß gestreckt hoch.
Ja, das muss
ich zeigen. Das müssen wir halt sehen. Das gab's ja noch nie.
Ja, das Ding ist, vielleicht nicht. Also, dazu fällt mir ein, dass wir zum Beispiel bei Avatar ja auch diesen Wechsel zwischen den Framerates haben.
Oh.
Ne? Diese hohe Framerate von doppelter Framerate, also wenn du im 3D guckst, in einem Kino, das auch HFR unterstützt, dann hast du... Da kann man sich eigentlich auch, fragt sich gerade jeder, warum ist das nicht durchgehend in 48 Frames? Warum springt der immer wieder in die im Vergleich dazu ruckelnden 24 Frames
des Kinos
zurück? Das stört. Aber genau da ist wahrscheinlich der Gedanke, wenn das durchgehend in 48 Frames wäre, gewöhnt sich so sehr dran, dass gerade der Wechsel macht das immer wieder zu einem neuen, geilen Gefühl.
Da muss ich leider zustimmen.
Ja? Das ist der Trade-off. Aber jetzt haben wir es natürlich nicht, ne? Wie du gerade gesagt hast, ist es durchgehend, dieses 4:3-Ding. Bei der Astronaut, Project Hail Mary, war das halt sehr schön getrennt. Durch
und es ist Teil des Konzepts.
Genau,
es
ist Teil des Konzepts. Während bei The Dark Knight oder bei Dune, das ja teilweise willkürlich hin und her springt, innerhalb einer Szene mehrmals.
Ja.
Wo man dann denkt so, das könnte dann eher vielleicht Leute sogar stören, verwirren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das zum ersten Mal auf der Dark Knight Blu-ray, ich wusste nicht, dass mich das erwartet. Ich hab noch nicht mal das wirklich. Also klar, ich wusste, dass der Film irgendwie auch
ein IMAX. Was hatte ich erwartet auf der Blu-ray?
Ich habe also die Blu-ray von Dark Knight, einer meiner frühesten Blu-rays, die ich hatte, hatte diesen Formatwechsel ja auch schon mit drin. dass das zwischen 16 zu 9 fast und Szeneskop hin und her wechselt.
Ja.
Wie zum Beispiel diese Joker-Szene, wie ich eben gemeint habe, ne? Da ein paar andere Action-Momente. Ich wusste nicht, dass das so ist. Ich hatte schon mitbekommen, dass der irgendwie im IMAX läuft, aber IMAX war für mich so weit weg und fremd, beziehungsweise nicht fremd, aber so nicht erreichbar, dass das einfach so egal für mich war. Ich habe nicht viel drüber nachgedacht. Und dann gucke ich diese Blu-ray und die ganzen ersten 10 Minuten oder weiß nicht wie viele Minuten mit Joker sind ja in dem vollen Format gefilmt, dementsprechend fast 16 zu 9. Ich dachte einfach nur, boah, Blu-ray-Qualität ist ja voll geil, was will ich mit DVD noch? Und dann geht's rein. Und ich habe es erst auch nicht so ganz gemerkt, weil man einfach nicht dran denkt, dass das ja über existiert. Und dann geht's wieder auf, bei so einem E-Shot, über die Stadt fliegend, und dann geht's wieder zu. Und irgendwann merke ich so, what the fuck? Aber das habe ich erst nach 40 Minuten oder so gemerkt, bewusst gemerkt, warte mal, war das nicht eben noch Cinescope? Oder war das nicht eben noch größer, das Bild? Nee, das kann doch nicht wechseln. Und irgendwann bin ich dahinter gekommen, dachte, fuck, das ist ja krass. Und ich habe es geliebt. Ich habe jedes Mal, wenn das Bild aufgesetzt, wenn es nur für einen Shot war, das war so ein Glücksgefühl in mir.
Boah, eigentlich, also da müssen wir nochmal sprechen, wenn wir dann wirklich das erste Mal in der Geschichte einen von vorne bis hinten IMAX-Film haben, weil mit Pech passiert genau das, was Cameron mit seinen HFR-Bildern vermeiden wollte, nämlich wir gewöhnen uns dran und dann ist es irgendwie gar nicht mehr episch.
Ja, das kann gut sein. Aber ich bin trotzdem, ja, wer weiß. Was ich interessant finde, ist aber, dass dieser Bildwechsel ja auch wieder für jeden anderen ist. Ich habe den Film ja auch den Dark Knight damals sehr oft mit vielen Leuten gesehen, weil ich ihn auch einfach immer noch geliebt habe und immer noch liebe.
Zu Recht.
Film, ne? Und dann guckt man ihn immer und immer wieder und dann guckt man auch mal so, merken die das? Und dann sage ich irgendwann so, ey, ne, hier IMAX, das ist IMAX-Bild gerade. Und dann.
Ein bisschen davon.
Ne? Ja, und dann, ja, soweit habe ich gar nicht gedacht. Das war schon genug.
Good point.
Ne? Und dann, ach so, ist mir gar nicht aufgefallen, dass da irgendwas, wo ändert sich denn da was? Die meisten merken das nicht. Und dann habe ich wieder einen Filmmaker-Kumpel, den ich eben erwähnt hatte, der meint, der hasst das. Der hasst es, wenn das Bild sich da ändert. Das reißt ihn voll raus aus dem Film. Und das ist auch fair enough.
Dann freut er sich auf die Odyssey, wo alles groß ist.
Ja, genau. Aber der hat den Film gesehen und mochte ihn überhaupt nicht.
Oh, interessant.
Und ich mochte ihn. Und wir gehen aber demnächst ins Zulauf nochmal.
Er mochte ihn nicht und geht nochmal rein.
Ja, er meint, da muss ihm nur eine zweite Chance geben, weil er meint, alle
Nolan mögen. Nolan hat gutes Marketing gemacht. Ja. Wenn Leute, die ihn nicht mögen, nochmal reingehen.
Ja,
es klingelt in der Kasse.
Ja, und ich glaube sogar, das Witzige ist ja, das haben wir vielleicht eben schon gesagt, aber Nolan hat ja mit Dark Knight das ganze Ding gestartet, ne?
Ja, genau, ja.
Das ist auch verrückt.
Ja.
Was auch interessant ist bei IMAX, was über das Format, wir haben es immer fast ausschließlich eine Stunde über Seitenverhältnisse und Bildformate gesprochen.
Ich dachte ehrlich gesagt, es geht nur darum.
Ach so, aber ist ja auch keine Kritik. Aber was ja auch interessant ist, was auch wichtig ist, der Look ist anders. Das ist mir auch damals schon bei The Dark Knight sofort aufgefallen. Die Bilder sehen ganz anders aus als die Bilder, die mit den anderen Filmkameras, Kinokameras gedreht wurden.
Einfach weil es so ein gigantischer Filmstrip ist, ne?
Genau, weil das ein viel, viel größeres Filmstrip ist, aber auch die Tiefenschärfe, es ist gleichzeitig unschärfer, das Bild, auch bei The Dark Knight, und gleichzeitig trotzdem plastischer und dreidimensionaler als das Kinobild. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber es war immer ein anderer Bildeindruck. Und das fand ich, selbst wenn es in Cinescope geblieben wäre das irgendwie so ein noch geileres
Bild. Aber dabei geht es, das ist wichtig zu unterstreichen, dabei geht es jetzt gar nicht ums Format, sondern um den Film, die Optik, um die Kamera selber.
Mhm.
Okay.
Vielleicht auch andere Linsen, ich weiß es nicht. Und was auch dazu kommt, ist, dass du dann viel größere Schwierigkeiten hast, die Schärfe zu treffen. Das ist mir schon bei The Dark Knight aufgefallen, dass in den IMAX-Shots, dann also finde ich beim ersten Mal unbedingt, aber ne, ich habe 1000 Mal geguckt und dann, dass die Schärfe ganz oft nicht ganz sitzt.
Oder du meinst, weil das Ding einfach mehr Details hat?
Ja, ich weiß nicht genau, was es ist, rein physikalisch, aber der Schärfebereich, den du hast, ist einfach deutlich geringer.
Obwohl du, also selbst wenn du abblendest, heißt das Loch ein bisschen kleiner machst und dementsprechend eine größere Tiefenschärfeebene hast?
Ja, dann müsste es ja eigentlich auch einfacher sein, ne?
Ja.
Aber ich glaube, du musst vielleicht auch eine höhere Distanz ab. Mechanisch überwinden, um an den Schärfepunkt zu kommen. Das ist aber Spekulation, das weiß ich jetzt genau. Auf jeden Fall, diese Schärfe-Sachen hast du. Das hast du auch, und jetzt, wo der Film komplett so gedreht ist, hast du dann noch häufiger die Sache, dass die Schärfe nicht sitzt.
Hast du, war echt so?
Ja.
Oh, Leute.
Ja, aber ich dachte irgendwann so auch, Nee, das ist einfach der Style. Das ist dieser rough Style. Er nimmt es einfach, wie es ist.
Interessant.
Der Nolan.
Also das, da würde ich, oh, das finde ich jetzt spannend, ne? Also böse Zungen würden jetzt behaupten, Unfähigkeit am ja. Set dann als Feature zu verkaufen.
Ja. Mit Mark habe ich, also Mark heißt der Regisseur, Kollege, da sind wir da irgendwie genau konträr, weil ihn hat das auch die ganze Zeit rausgerissen.
Ist es so auffällig?
Ich fand es schon auffällig.
Es ist so eklatant, wie wenn wir was gucken und ich manchmal, Fokus bitte.
Ja, die wird auf jeden Fall auch sehr auffallen.
Oh, Scheiße.
Ja. Aber die Frage ist halt, ob du dich rausreißt und sagst, nee, wenn die also, in einem wilden Wassersturm sind und alles ist irgendwie so, dann darf auch die Schärfe hin und her
springen. Ja, okay, in Action-Szenen ist noch was anderes, da könntest
okay, du selbst... Okay, der hat aber auch einen Dialog-Szenen.
Okay, denn, pass auf, wo ich es dann am schlimmsten ja. finde, ist, wenn irgendwie ein Schärfezieher ist, so, und das heißt, hier passiert Motion in der Schärfe und wenn er dann nicht landet, dann denke ich mir, mach weiter. Mhm. Oder wenn er overshootet hat, zurück.
Ja, das wirst du in dem Film aber auch haben. Ja.
Oh Gott. Aber come on, ey, das kannst du mir jetzt nicht als Feature verkaufen.
Nee, das würde ich auch nicht als Feature sagen. Okay, es ist nur eine Sache, die irgendwie auch noch mit dazu kommt und dir zumindest bei den neuen Filmen immer aufgefallen ist.
Also du kannst mir gerne sagen, ey, das ist irgendwie so a thing, das war schon immer so und je brillanter das Bild wird, desto schwerer ist es zu hitten. Ich bin dran gewöhnt und deswegen ist es fast schon nostalgisch ein Teil davon. Aber du kannst mir nicht verkaufen, dass Nolan am Set sitzt, sagt, die Uhr drückt. Ich habe gerade gesehen, Fokus sitzt nicht. Nehme ich, wollen wir so.
Ich
direkte jetzt den Shot. Lass mal out of focus, bitte.
Ich glaube sogar, dass das tatsächlich auch wirklich eine Zeitsache ist, weil du hast ja eben schon mal beschrieben am Anfang, wie riesig diese Kameras sind, ne? Wie diese Kameras sind auch ultra laut, aber die haben auch nur irgendwie 3 Minuten Film am Stück.
Was?
Das ist halt, genau, du bist jetzt vielleicht dran gewöhnt, digital so und so wie Milliarden Takes zu machen, die können nicht so viel Takes machen.
Das aber warte mal, 3 Minuten? Das hast du ja gerade ausgedacht.
Nein, 3 Minuten.
Das Ding, ein Filmreel sind 3 Minuten.
Genau, da musst du halt wieder dann kannst du hast natürlich ein Set dann auch Ersatz. Du
das verstehe ich, aber du kannst, wenn du einen One-Taker machen ja, willst, ist IMAX halt raus.
Ja, genau. Und dementsprechend wirst du auch zeitlich so, wir haben jetzt, das Material ist ultra teuer. Also das sind alles sehr viele Sachen, die das Leben schwer machen beim Filmmaking. Und ja, es ist wahrscheinlich dann auch einfach so ein Ding, das musst du auch wollen als Filmmacher. Ja, ne?
Er will. Er will richtig,
also ja. Also die Kameras sind ja auch so wirklich, das Making-of-Video sieht man ja aktuell viel bei Instagram, die sind ja solche riesen Monster, diese Kameras. Ja. Ne? Und warum sind die so groß? Weil die so unfassbar laut sind, dass sie da so ein riesiges Gehäuse drum bauen müssen, damit die den Ton überhaupt teilweise verwenden können.
Das war der Grund, okay.
Genau, weil sonst bei den ganzen Szenen, die man dann ja in The Dark Knight und Co. hat, bei Nolan oder bei Dune und so, hast du halt dann teilweise auch deswegen so wenig davon, weil du kannst nicht irgendwie alles ohne Ton drehen die ganze Zeit.
Ja. Jetzt haben wir natürlich wieder, sind wir bei den 1,20 angekommen. Haben wir noch irgendwas, was wir vergessen
ja,
haben?
Ja, also es ist eigentlich ganz interessant. Also eine Sache wollte ich eigentlich nochmal erzählen, so ein bisschen geschichtlich. Meine erste IMAX-Erfahrung, da war ich noch ein kleiner Junge.
Ja, kann ja dann nur Dark Knight gewesen sein.
Nee. Denn das Ding ist ja, dass IMAX ja erst seit Dark Knight wirklich so ein bisschen diesen Hype hat, es werden auch Kinofilme mit IMAX-Szenen gedreht.
Du hast eine Dokumentation gesehen.
Genau, aber Jahrzehnte davor war IMAX ein Special-Riesenformat-Kino für Dokus oder eben auch schon 3D-Filme.
Oh, okay.
Ne, stereoskopische Filme, also ne, mit 3D-Brillen. Und das habe ich in Singapur mal gesehen. Da gab es in Singapur im Science Center, gab es das halt. Und da waren wir schon mal. Und dann
also nicht nur das Format, sondern auch zertifiziert. IMAX.
Ja, richtiges IMAX-Kino. Okay. Und da liefen dann einfach für IMAX produzierte Dokus. Und da waren 4:3, riesengroß. Das war für mich schon ultra geil. Aber es war leider kein Film. Es liefen dann
kein
Dokus.
Feature-Film, ja.
Genau. Und weißt du, welcher der allererste Feature-Film-Kino war, der eigentlich ein regulärer Kinofilm war, der aber trotzdem auch im IMAX lief?
Dark Knight, oder?
Nein. Der Dark Knight war der erste, der auch mit echten IMAX-Kameras noch gefilmt wurde.
Okay.
Aber der erste Hollywood-Blockbuster sozusagen, der auch im IMAX veröffentlicht wurde.
Im IMAX-Format.
Natürlich dann nur in Cinescope, aber der im IMAX-Kino lief, auf dieser deutlich größeren. Weil wir haben, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass IMAX ja auch nicht nur die Leinwandgröße als Grundlage hat, sondern auch die Bildqualität und den Sound. Also es ist ja die Kombination aus Leinwandgröße, die Qualität der Bild, der Leinwand, also der Projektion und des Sounds, der ja in allen Bereichen dann fast allen Kinos damals überlegen war.
Okay, aber du willst jetzt darauf hinaus, dass du den ersten Hollywood-Feature-Film gesehen hast in einem IMAX-Kino.
Nee, ich habe nicht gesehen. Ich will nur sagen, welcher das war.
Okay, aber der erste Film, der in einem IMAX-Kino lief, aber in Cinescope-Format mit trotzdem geiler Bildqualität, aber nicht mit IMAX-Kameras.
Genau, gefilmt. Genau. Aber okay. Eben, um dieses Dokumentationsding abzulösen.
Okay.
Oder 3D-Experimente. Hau raus. Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Oh. Tatsächlich.
Warum der?
Ja, da war Lukas da.
Wenigstens eins oder drei oder nicht zwei.
Ja, aber es war technologisch, weil Lukas halt diesen Film halt mit den neuen Kameras gedreht hat, mit den digitalen Kameras und weil er, ich meine, der hat es gepusht, der hat dafür gesorgt, der hat gesagt, ey, ich will das ins IMAX bringen. Und das hat er dann geschafft. Und das Interessante war, oder ist immer noch, dass durch die technische Limitierung von IMAX die Laufzeit auch beschränkt war.
Warte, warum ist IMAX technisch limitiert?
Also weil es analog ist, ne? Also der Film Episode 2 wurde auf 70 mm dann analog umgewandelt.
Ah, okay, der wurde geprintet auf das.
Ja, genau.
Okay.
Und die analogen Projektoren, weil die ja so gigantisch groß sind und die Rollen auch so groß sind und alles und die reine Menge und Größe eines Projektionsraums hat dann damals zu dem Zeitpunkt noch Filme auf 2 Stunden maximal limitiert. Und Star Wars Episode 2 war 2 Stunden 20 Minuten. Das heißt, in dem Kino lief eine 20 Minuten kürzere Version des Films.
What?
Genau.
Und was haben die weggemacht? Sand und die
ganze Zeit? Ja, das ist das Interessante. Also, ich habe natürlich dann da damals auch schon recherchiert, weil irgendwie, was war interessant, bei Star Wars Episode 2 fehlten ja vor allem viele Szenen, aber dennoch kann auch Kürzungen hätten an manchen Stellen im Film auch gut getan. Und das war wohl bei dem Film so, weil viele haben dann gesagt, oh, das war die bessere Version. Denn ganz viel von der Love Story ist weg.
Ja, genau.
Und ganz viel irgendwie Sachen, die Längen hatten. Aber was aber auch fast komplett fehlt, ist Palpatine. Das ist fast gar nicht im Film, was dann wieder Kacke ist. Was dann, wo einfach echt was fehlt. Aber ja, klar, die Action-Szenen sind alle drin und alles, was natürlich visuell opulent ist, weil das will man dann ja im IMAX auch sehen. Genau, das war interessant. Und bei Avatar, also nach Episode 2, weil es dann ein Erfolg war, haben sie dann gesagt, ach fuck, wir müssen da was ändern. Wir müssen jetzt mehr als 2 Stunden ermöglichen, damit auch mehr Filme da laufen können. Und bei Avatar war die Begrenzung auch noch bei 2,5 Stunden, also ein bisschen über dem, was Avatar 1 hatte. Und jetzt ist die aktuelle Begrenzung exakt 3 Stunden.
Verrückt.
Analog zumindest. Digital ist ja komplett egal.
Manchmal ist Scorsese gerade traurig.
Ja.
Warte mal, das ist ja crazy. Also viele Filme werden ja heute, viele nicht, aber heute werden immer noch Filme auf Film produziert, das heißt gefilmt, aber dann digital distributiert.
Genau.
Und George Lucas hat gesagt, nein, ich filme digital, was schon ein dickes Ding damals war, aber dann printe ich wieder auf Film, um es in einem IMAX-Kino zeigen zu können.
Ja, also die berichten damals, was man so gelesen hat online, war, dass viele gesagt haben, die Effekte sehen viel, viel besser aus im IMAX als im Kino, obwohl ja eigentlich nicht mehr Bildqualität oder Renderqualität da war. Ne?
Ja, aber das ist ja das Komische, denn du hast ja eben selbst gesagt, wenn du auf Film aufnimmst, selbst wenn es dann sowas wie Akte X oder sowas ist, dann hast du halt mit einem Remastering die Möglichkeit, das auf sehr hohe digitale Auflösungen zu bringen. Aber George Lucas hat ja nun mal nur auf 2K gefilmt.
Und produziert, ja.
Das heißt, das jetzt auf einem gigantischen Screen in sehr, sehr großem Film zu printen, das funktioniert. Und du sagst mir jetzt, da sind sogar bessere Effekte da.
Also nicht bessere Effekte, aber vielleicht der subjektive Eindruck
hat scheinbar
irgendwie, das vielleicht, ich weiß, das waren auch Leute damals, ne? Also mit einem anderen Empfinden für Effekte als jetzt heutzutage.
Ja, okay.
Ne?
Was es alles gibt.
Apropos, was es alles gibt. IMAX ist ja seit den letzten Jahren dadurch auch wieder extrem gehypt. Es ist plötzlich ihr Thing und man fragt sich, warum haben die nicht noch mehr von diesen Kinos gebaut? Jetzt haben wir das Problem, dass wir sehr, sehr schwer nur an die Full-IMAX-Filme rankommen. Und witzigerweise gibt es ganz viel Konkurrenz zu IMAX.
Dolby?
Dolby Cinema gibt es, aber das dann, genau, es gibt sehr viel Konkurrenz zu IMAX. Dolby Cinemas gibt es. Was jetzt ganz neu ist, ist Infinity Vision von Disney.
Oh, of course.
Und weißt du warum?
Nee.
Weil jetzt Ende des Jahres kommt ja Dune 3 gleichzeitig mit dem neuen Avengers Doomsday raus.
Ja, es wird lustig. Die wollen wahrscheinlich so einen Barbenheimer-Moment
genau,
haben.
Genau, die nennen es Doomsday.
Ach Gott.
Aber Dune hat schon alle IMAX-Kinos für sich reserviert. Also Doomsday kann nicht im IMAX laufen.
Aber hat aber auch wie viele andere Marvel-Filme auch IMAX-Sequenzen, ne?
Das weiß ich jetzt nicht, aber zum Beispiel die letzten beiden Avengers-Filme waren ja auch komplett in 16:9, also im mittleren IMAX-Format gedreht. Und jetzt bestimmt auch. Ja, und weil die halt keine iMacs kriegen, haben sich was noch Eigenes ausgedacht. Nennen das jetzt irgendwie Infinity Vision, was eben ja auch tollen Shit bieten soll, wie Bildqualität, Soundqualität.
Aber warte mal, wenn wir doch jetzt schon sagen, dass die, selbst wenn es nur LIMAX ist, dass die mittleren IMAX-Formate in den Kinos kaum zu finden sind, dass es einfach nicht so viele gibt und die sind ausgebucht, wo wollen die denn jetzt dann halt diese Infinity-Geschichte herzaubern?
Ja, ich glaube sogar, dass das nämlich das Problem ist, dass es ja gar nicht mal um die größere Bild-Seitenverhältnisse geht, die nach oben gehen, sondern es ist mal wieder nur bessere Bildqualität, bessere Helligkeit, bessere dies und das, besserer Sound und so, more immersive, ultimate premium quality, was IMAX ja auch hat.
Aber stimmst du mir zu, wenn ich sage, das ist nicht das, was in dem Marketing bei mir ankommt?
Genau, das ist nämlich das Ding. Und es gibt noch was anderes, es gibt das Epic-Format, was jetzt zum Beispiel die Cinemax-Kette in Deutschland nutzen will. Ich habe letztens ein Interview gelesen, wo dann irgendwie der Chef von Cinemax, also beziehungsweise die Muttergesellschaft, das heißt, ist, glaube ich, eine französische Firma, Marke, Unternehmen. Auf jeden Fall, dass die gesagt haben, dass die sich ganz bewusst gegen einen Deal mit IMAX entschieden haben, weil denen die Politik gar nicht gefällt dahinter. Und die machen jetzt ihr eigenes Ding mit diesem Epic-Format. Das war irgendwie ein Interview vor nur ein, zwei Jahren. Und ich dachte so, ihr Idioten, alle wollen jetzt IMAX. Und ihr macht euren Epic-Shit, den keiner sehen will. Werdet ihr mal auf IMAX gesetzt? Was meint ihr, wie viel die Umsatz jetzt machen könnten?
Oh meine, ja, Standards sind schon was Schönes, wenn die Standards dann gut sind und nicht eben, ich will jetzt gar nicht, ich bin nicht tief genug im Thema drin, wenn die halt recht haben oder einen Punkt haben, dass IMAX politisch unter der Haube ein paar komische Sachen macht. Ich meine, wir haben es mit LIMAX gesehen. Ja, es ging
um Exklusivrechte, mit denen die dann irgendwie nicht.
Würde mich nicht wundern, würde in die Zeit passen und dann kann man jetzt nicht wirklich direkt einen Vorwurf machen, aber für den Konsumer ist es im Endeffekt halt schon irgendwie doof, dass sich Sachen im Raum wabern und du irgendwie. Falls wir das jetzt ganz okay gemacht haben sollten, hier irgendwie auf Podcast und Artikel angewiesen bist, um irgendwie einen Durchblick zu haben, was diese ganzen verschiedenen Lizenzen, Buzzwords und Versionen so angeht. Ich glaube echt, der normale Kinogänger hat zu Recht einfach keinen Bock auf dieses ganze da ist die Version, da ist die Version, da fehlen 20 Minuten, weil IMAX damals halt nur 2 Stunden konnte und so.
Ja, das ist das Ding. Also ist die Frage, haben die Leute keinen Bock? Oder doch? Weil diese ganzen IMAX-Säle sind jetzt über einen Monat lang ausgebucht. Das hast du ja sonst nicht.
Aber interessant. Good point. Aber ich würde, ist das der Autonormal-Kinogänger?
Ich glaube, dass natürlich sehr viele Enthusiasten, Film, auch so Großfilminteressierte, aber ich glaube, dass es so ein Ding ist, das schon durchdringt zu. Ich meine, wenn du ins Kino gehst, bist du ja schon eigentlich ein Enthusiast, der seinen Arsch hoch bewegt.
Ja, mittlerweile, und sagt, okay.
Ich gehe jetzt ins Kino, ich will das jetzt einfach so erleben. Ich glaube, es erreicht schon den Kinogänger-Mainstream.
Aber in jedem Fall ist es doch für, egal ob jetzt Enthusiast oder Otto-Normal-Kinogänger oder jemand, der nur einmal im Jahr geht, ist es doch einfach nervig, es ist doch kein Feature, dass du dich irgendwie belesen musst, welche Version wann wie wo irgendwo läuft, oder? Also du würdest jetzt mal sagen, du hast wirklich Spaß daran, oder?
Ja, es geht. Ich bin ja selber so, ich denke, warum gibt es nicht hier einfach ein IMAX-Kino dieser Art? Das wäre doch voll geil, dann könnte man das gucken und es wäre nicht so, wir müssen jetzt nach Brüssel fahren, wir müssen jetzt irgendwie da und dahin fahren und sonst was.
Aber es ist ja nicht nur das, also es sind ja auch so Themen wie, du hast mir schon ewig und 3 Tage den Film empfohlen, jetzt habe ich den Titel wieder nicht, du machst mich fertig, irgendwie das Heilige Königreich, ist das richtig?
Königreich der Himmel.
Oh, danke.
Aber wegen den 2 Versionen.
Ja, genau, du hast aber gesagt, aber ganz vorsichtig, musst du irgendwie Director's gucken, Cut. Genau, du musst die Version finden. Und dann gibt es da halt diese Webseite, die verschiedene Versionen vergleicht, wo du Shot-by-Shot-Vergleiche hast, wo was mit der Farbe passiert ist, wo was weggekommen ist, wo was hinzugekommen ist. Und du hast da irgendwie Spaß dran. Ich denke mir immer nur, boah, Mann, ey, das macht mir irgendwie, weißt du, wenn ich dann mal, sagen wir jetzt mal, im Flugzeug, was heißt Stress, aber dann habe ich so, weißt du, dann bin ich im Flugzeug und selbst wenn ich dann sage, ey, ich akzeptiere, dass das Format jetzt ein anderes sein wird, aber warte mal, welche Version ist denn das? Der Film klingt interessant, auf den habe ich Bock, jetzt muss ich mich aber erstmal belesen, kriege ich hier auch das Wahre vom Ei?
Ja, das ist doch doof. Das ist das Ding, ist es doof, ist es nicht doof? Also ich Herr der Ringe Extended Cuts ist ja klar, dass es die erste Wahl ist.
Weiß ich nicht.
Aber das ist genau das Ding. Ehrlich. Die meisten, vielleicht gucken es trotzdem viele nicht so, was auch nicht ganz schlimm ist. Aber es ist vielleicht jetzt auch eine Situation. Wir haben ja irgendwann, ich weiß gar nicht, letztes Jahr Midsommar Director's Cut geguckt zusammen.
War der hart, Alter.
Ne, haben wir Ding. Und das war auch für mich das erste Mal Director's Cut, weil ich kannte nur den Kino-Cut. Und dann wollte ich letztens mit Lisanne zum Midsommar, Mitte Juni, dann auch nochmal Midsommar gucken. Lisanne fand den damals sehr schlecht im Kino und ich war auch eher noch enttäuscht beim ersten Mal gucken. Also zweite Chance für sie. Und ich dachte, ja geil, guck mir den Director's Cut. Der hat mir ja auch mehr geholfen, zu verstehen, was der Film von mir will.
Ja.
Wobei ich glaube, du jetzt auch ohne Director's Cut gecheckt.
Naja, warte mal, es geht ja nicht ums Checken, denn ich erinnere mich noch, dass wir beide den Director's Cut geguckt haben und unser Ding ist immer so, ey, danach mal gucken, was an Deleted Scenes oder so da ist. Und ich weiß, dass wir bei Midsommar nochmal extra auf diese Webseite gekommen sind und geguckt haben, was in dem Director's Cut ist, noch alles drin ist. Und dann sind wir sogar nochmal in die Szenen gesprungen, damit ich eine Erinnerung habe, was da wirklich war. Und es war eklatant, was für mich unglaublich wichtige Sachen nur da drin waren. Ich war geschockt, als ich gesehen habe, wow, das alles war in der normalen nicht drin. Wie funktioniert das denn dann überhaupt?
Ja, es war in der Kinofassung war es deutlich, deutlich subtiler und deutlich weniger, ja, deutlich einfach, ne? Also weniger deutlich. Anyway, das Ding war, ich finde diese Disc nicht. Ich habe sie nicht gefunden, ich habe sie verliehen. Wusste zum Zeitpunkt auch nicht mehr, dass ich die verliehen hatte. Oder an wen ich die verliehen hatte. Und dann war sie weg und dachte ich, ah, Mist. Okay, komm, dann gucken wir mal online. Dann habe ich geguckt, ja, es gibt nur überall nur den Kinocut, aber nicht den Director's Cut. Und dann lese ich irgendwo, oh, Apple USA hat einen Director's Cut.
Ja, muss
aber
importieren.
USA, also nee, also Apple zum Leihen oder kaufen, ne?
Also
zum Stream, okay. Genau. Und dann nächste Jahr, aber in Deutschland nicht. Es war nicht möglich, online Stream den Director's Cut zu finden. Genauso wie bei sehr, sehr vielen Filmen, die auf irgendeiner Streaming-Plattform sind, wo du nicht die Möglichkeit hast, den vielleicht besseren Extended Cut zu kriegen.
Ja, aber da kannst du mir jetzt doch nicht sagen, dass das gut ist
für
den
Konsum. Nee,
das ist Kacke. Okay, danke.
Das ist natürlich irgendwie
frustrierend. Wo macht ihr jetzt hier Werbung? Du hast doch gesagt, oder ist es gut?
Das Ding ist nicht jeder Director's Cut oder Extended Cut besser als der Kino-Cut. Manchmal ist der Kino-Cut deutlich besser. Hatten wir letztens auch bei Aliens gesehen.
Ja,
ne? Aber bei denen, die besser sind, ist es halt für mich irgendwie ärgerlich, wenn die Versionen nicht so gleich verfügbar sind oder eben die große Chance besteht, dass Leute den Film dann in der für mich falschen Version in Anführungsstrichen gucken. Nein, du hast die falsche Version gesehen, du musst die mit dem anderen Ende gucken. Ja, das ist natürlich irgendwie.
Aber jetzt muss ich ein bisschen zurückrudern. Jetzt, wo wir darüber diskutieren, macht's das irgendwie auch eher zu einem Hobby, als einfach nur, ich habe es konsumiert. Sondern jetzt kann man sich auch darüber streiten und darüber austauschen und diskutieren. Ah, okay, was ist denn daran besser? Warum ist das cooler? Das hat's da kaputt gemacht, das hätt's noch gebraucht. Und damit wird man ja auch ein bisschen mehr von passiv zu einem aktiven Zuschauer und weiß ich nicht, dass die Sache erreicht einen dann auch ein bisschen anders. Also es ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja,
auf der einen Seite ist es nervig und ist es Arbeit nötig, aber wenn man es dann mit den richtigen Leuten schafft, die Versionen, die man haben möchte, auseinander zu klamüsern und so, dann kommt auch irgendwie ein bisschen mehr dabei rum und dann ist sie einfach nur geguckt, abgehakt, sondern ja, dann hat man irgendwie ein bisschen mehr an der Hand, um drüber zu sprechen. Ist ja auch was Cooles.
Das stimmt. Ja, ich würde auch sagen, wir sollten mal zusammen zumindest mal reingucken in diesen Zack Snyder Ultimate Justice League Cut. Ich habe mir das auf Blu-ray
oder Haar. Ich finde es so schwierig.
Es wird auch nicht gut sein, es wird uns auch nicht gefallen, aber einfach, weil es ja in 4:3 ist oder in diesem IMAX-Format, wäre es einfach mal interessant, so einen großen, epischen Effekt-Action-Film mal reinzuschauen. Um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie wirkt denn das mit diesem, wie nennst du das noch, mit den Boxed?
Pillarbox. Weil es Pillar heißt Säule auf Englisch. Das heißt, du hast links und rechts zwei Säulen. Letterboxed ist der Briefschlitz. Das heißt, du hast oben und unten Balken. Ja.
Ja, genau. Und da kann man wahrscheinlich schnell dran erkennen, so, oh ja, nee, das ist irgendwie doof. Außer dein Fernseher ist viermal so groß. Dann funktioniert das vielleicht. Oder du denkst, ey, das ist doch voll geil so.
Nee, pass auf, da sage ich einfach nein, ich mache ein Veto. Das Experiment möchte ich mir aufheben für einen Film, der halt nicht aussieht wie Justice League. Denn wenn ich mir jetzt ein Bild mache und ein Urteil bilde über, funktioniert 4:3 in einem Hollywood-Blockbuster auf dem Heimkino, dann darf ich das nicht mit einem Film machen, der einfach eh schon hässlich ist. Denn dann habe ich abgespeichert, nein, 4:3 blöd. Ja, aber der Film war halt hässlich. Vielleicht hätte es bei Odyssey halt geklappt.
Ja, das stimmt.
So. Und dann kann man ja sagen, was man will. Also, das Lied ist hässlich. Ist doch, oder?
Ja, also ich kenne nur den Kino-Cut, das wäre grausam. Also,
ich rede nicht vom Cut, einfach der Look.
Nee, ja, das
auch. Ich weiß, auch das Grading das Grading wurde ein bisschen tatsächlich auch angepasst, aber hey, dieses CGI-Gefeiere da, das ist, also ist ja, egal. Lass uns nicht.
Das ist ein anderes Thema.
Anderes Thema. Mhm.
Ja, also spannend wird es auf jeden Fall dann sein, wenn wir nochmal zusammenkommen und darüber sprechen, wie dann unsere Brüssel-Erfahrungen waren mit The Odyssey.
Im neuen Studio eingeweiht, perfekt quasi der zweite Teil zu diesem hier jetzt. Mhm. Dann geht es um The Odyssey selber und natürlich auch die IMAX-Erfahrung. Aber ja.
Ja, war schön.
War schön.
Ja,
dann bis nächste Woche.
Ja, genau. Und auf Wiedersehen. Adieu. Leb wohl. Altes Studio.
Oh, ja. Ja, das wird schon. Wir gucken uns noch ein letztes Mal um. Die schönen Paneele, die alle unterschiedliche Farben haben. Die Rohre, die ich hier sehe, die hoffentlich nicht zu hören waren. Die Makita-Säge, die da unten liegt. Ja, doch, aber es ist klein, fein. Und was ich nicht vermissen werde, wenn wir ein anderes Studio dann haben, ist diese Luft hier.
Ja, die Luft ist schlimm.
Auf der anderen Seite ist das auch für den Sound nicht schlecht, wenn es gar nicht so viele Wände zum Bouncen gibt.
Das stimmt.
Naja.
Mal schauen wir das dann.
Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es waren. Ich habe eben, als ich das hier angelegt habe, gesehen, das ist die 26. Großfolge, in Anführungsstrichen. Und dann diese
ohne die Direct Reactions, meinst du?
Genau.
Ah, okay. Und dann ich dachte noch, schon, es müssen noch mehr sein.
Aber. Ja, dann nochmal so, weiß ich nicht, 20 Direct Reactions. Vielleicht kriegen wir ja jetzt wieder ein bisschen was
Hochfrequentierteres hin. Wenn wir das hinkriegen, wir ein bisschen eine höhere Frequenz reinzukriegen, regelmäßigere Frequenz, dann könnten wir auf ein paar Sachen auch nochmal auch nachholen. Ich meine,
Obsession.
Obsession Talk brauchen wir. Und es gibt eine Darth Maul-Serie, ne? Ich meine, das ist vielleicht jetzt nicht mehr so aktuell, dass das so interessant ist, aber für uns, vielleicht machen wir da keine Direct Reaction pro Folge, aber vielleicht gucken wir uns die mal an zusammen und reden drüber. Wenn sich das lohnt, drüber zu reden, wenn wir die geguckt haben, können wir da mal schauen, aber bietet sich an. Jetzt ist ja erstmal wieder ein bisschen ruhiger geworden bei Star Wars.
Nach Grogu auch notwendig.
Ja. Und nach den vielen Serien. Ja.
Wie dem auch sei, wir hoffen, dass es hochfrequentierter weitergeht. Wir sehen uns, hören uns im neuen Studio mit Frisch The Odyssey aus Brüssel. Let's do this.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Nice.
Wir können es noch. Wir können es noch.
Nice. Wow. Wir können es noch.
Ich hatte ein bisschen Sorge am Anfang. Ich dachte, boah, kann